Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.
Marco.
Ja?
Vor ein paar Jahren kam ein heiß erwarteter Marvel-Film in die Kinos. Ein Spider-Man-Film, der sich um das Multiversum gedreht hat. Mhm. Mehrere unterschiedliche Iterationen von Spider-Man kamen darin vor. Mhm. Es ist einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, die nicht auf einem spezifischen Comic basiert. Mhm. Und es ist nicht Spider-Man No Way Home.
Ja. Warum hast du mich jetzt am Anfang? Ich dachte, da kommt jetzt eine Frage.
Nein, es war eine Ansprache. Ich darf dich auch einfach ansprechen, oder nicht?
Du stellst mir sonst eine Frage, aber nur Marco. Und ich so, ja. Und dann kommt eine Frage.
Und genau damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Denn den Film, über den ich gesprochen habe, war 2018's Spider-Man Into the Spider-Verse oder auch mit dem seltsamen Titel in Deutschland A New Universe, warum auch immer. Das war ja gar kein neues. Die waren ja alle gleich alt. So ja, nur.
Aber das ist ja, zeigt ja, was manche Verleiher von dem deutschen Zuschauer halten. Wir müssen dem deutschen Zuschauer jetzt nochmal extra sagen, das ist ein anderes Universum. Also it's a new universe.
Aber du hast den Titel Spider-Verse. Ich meine, du willst doch so viel Spider wie möglich im Titel haben. Ja, ja. Und jetzt ist es soweit. Fünf Jahre später haben wir das Sequel. Ein Sequel, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe. Across the Spider-Verse. Ich habe den Film mittlerweile schon zweimal gesehen.
Stimmt, weil ihr Fan-Preview hattet, ne? In Berlin.
Wir hatten erstmal das krasseste Top-Secret-Screening meines Lebens gehabt, als ich diesen Film gesehen habe. Nur mit fünf anderen Leuten.
Wieso hattest du ein Interview?
Nee, aufgrund des Screenings.
Ach so, damit ihr es, okay.
Und ich habe noch nie so viele NDAs auf einmal unterschrieben. Okay. Ich wette, dass irgendjemand jetzt die Urheberrechte an meiner Seele hat, aber es ist okay. Meine Seele ist nichts wert. Und ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, einmal im OV, einmal auf Deutsch. Empfehle ganz klar die OV-Version, denn einen Witz haben sie krass verhauen in der deutschen Version. Und ich bin kurz gesagt, aus dem Häuschen. Ich bin absolut aus dem Häuschen. Das ist für mich einer der besten Filme des Jahres.
Und damit respektive eine der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, weil ich meine mich zu erinnern, dass Into the Spider-Verse für dich das auch schon war.
Ja, ja. Also, es ist unglaublich. Also, die Zukunft von Spider-Man wird wahrscheinlich im Animationsbereich bleiben. Und ich meine, generell, was Sony gerade zeigt mit diesem Film, ist die Stärke von Animation, die man in Filmen auch so nicht zeigen kann und die auch die Grenzen zeigen des Realfilms und die dieses Medium Animationsfilm so nutzen, wie man es nutzen soll. Wenn ich jetzt so daran denke, wie viele Klassiker und Animationsfilme, mit denen wir groß geworden sind, die wir lieben, in Live-Action adaptiert werden, was nie funktioniert, also so gut wie nie. Das liegt daran, dass das zwei ganz unterschiedliche Art von Filmen sind und ich will keine gruselige, fotorealistische Krabbe haben in einem Ariel-Film, wenn ich mich daran erinnere, wie cartoony schön diese Sebastian-Krabbe damals aussah. Mhm. Und dann haben wir hier einen Film, also jetzt zwei Filme, die das Medium Comic sowas von einfach. Komplett mit der Schaffur, die auf den Gesichtern ist. Das sieht man ja immer so ein bisschen, diese kleinen schwarzen Punkte. Bis hin zu allen verrückten Ideen, zu denen wir noch kommen werden. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast nur der Animation dieses Films widmen.
Und das haben wir schon.
Das haben wir schon. Ja. Also nur der reinen Animation. Jetzt gar nicht um. Wir müssten gar nicht wir müssten gar nicht über den Film sprechen und den Inhalt und die Charaktere. Also wenn das alles Mist wäre, wäre der Film immer noch sehenswert. Und
ja, das stimmt.
Und das ist halt unglaublich. Also der Film allein handwerklich und optisch ist es eine absolute Wucht. Eventuell auf dem Level sogar mein Lieblingsanimationsfilm aller Zeiten.
Ja. Ja, ja. Also wenn es nur um den Look geht, definitiv einer der aller schönsten Animationsfilme aller Zeiten, wenn nicht der schönste Animationsfilm
aller Zeiten. Und kreativste.
Also kreativste auch, sogar noch über dem Niveau des Erstlings.
Ja.
Es gilt wieder das Motto Every Frame a Painting, wie man das so schön sagt.
Oder in dem Fall Every Frame a Panel. Vielleicht ist hier sogar noch besser.
Ich gehe da gar nicht mal so mit, weil, und das ist für mich ein Unterschied zum ersten Film, zumindest ist es mir beim ersten nicht so aufgefallen, die Animationsstile sind eben nicht nur noch Comic.
Sondern das stimmt, du hast recht. Du hast recht, aber das ist auch bewusst. Das ist bewusst, auch wenn man sich die unterschiedlichen Titel anguckt, dieser Filme, wird ja was anderes gemacht. Also der erste Film ist ja, und das ist alles noch Non-Spoiler, keine Angst. Spoiler-Part kommt noch, wir sind ja sehr non-Spoiler. Der erste ist Into the Spider-Verse. Mhm. Der heißt so, weil wir als Zuschauer eingeführt werden in dieses Multiversum von Spider-Figuren. Aber wir haben unterschiedliche Spider-Figuren alle in einem Universum gehabt, wo die quasi landen. Das heißt, dieses Universum hat einen ganz klaren Look. Mhm. Die unterschiedlichen Spider-Figuren haben ihren eigenen Look.
Ja.
Und dieser Film heißt bewusst Across the Spider-Verse. Das heißt, diesmal sehen wir nicht nur unterschiedliche Spider-Figuren, wir sehen halt auch deren Heimat, jeweilige. Und das bedeutet, dass diesmal, du hast sehr recht, es ist nicht nur every frame a panel, sondern every frame a picture, weil unterschiedliche Universen sehen halt auch noch komplett anders aus, sind komplett anders animiert. Selbst Figuren, die vom Stil her sich ähnlicher sind, weil ich finde, Miles und Gwen, die sehen so aus, als wenn sie auch im gleichen Universum leben könnten. Wenn wir Gwens Universum sehen, wissen wir, das ist nicht das gleiche wie das von Miles. Mhm. Allein optisch, absolut. Es gibt da diese Hin- und Her-Sequenz, wo sie mit ihrem Vater ein Gespräch führt. Mhm. Und jedes Mal, wenn man hin und her schneidet, sieht die Farbe im Hintergrund schon anders aus. Und manchmal auch so minimalistisch. Und dann ist so ein Blaustrich drüber gelegt manchmal. Das ist so
Pastellfarben, Wasserfarben.
Ja, das ist so fucking clever.
Ja, es wird wirklich benutzt. Also in dem Moment, wo Liebe zwischen den beiden entsteht, färbt sich die Welt anders. Und das zeigt uns aber auch, weil das ja natürlich nicht adressiert wird, das passiert ja nicht in dieser Welt so, aber es ist für den Zuschauer ein unterstützendes Storytelling.
Absolut.
Alles, was da drin passiert, ist unterstützendes Storytelling. Es gab in Into the Spider-Verse, wir haben ja schon mal einen Podcast über Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse gemacht, als gerade der erste Trailer rauskam, also ziemlich genau vor einem Jahr. Also anderthalb Jahren, im Dezember. Eine Woche vor No Way Home war das. Und da haben wir eine Folge gemacht, die ist immer noch hörenswert, weil wir da sehr viel über Into the Spider-Verse reden. Aber um jetzt hier nochmal den Vergleich anzustellen, der ist auch deswegen animationstechnisch nochmal weiter. Genau wie du sagst, die verschiedenen Multiversen sehen verschieden aus. Diese Elemente, wie unterschiedlich sie aussehen, werden zum Storytelling benutzt. Und einer der Tricks, den sie in Into the Spider-Verse benutzt haben, war ja, dass Miles und Peter Parker sich unterschiedlich bewegen. Mhm. Im Sinne von, die Framerate war unterschiedlich. Was dann, allein das schon geht ja über Comic-Panels hinaus, weil Comic-Panels haben ja keine Framerate. Aber hier ist es so, die Bildfolge war unterschiedlich, weil Peter Parker super geschmeidig ist. Der läuft in seinen vollen 24 bis 30 Frames pro Sekunde über die Leinwand. Und Miles aber nicht, weil er noch nicht Spider-Man ist. Erst am Ende, gegen Ende des Films, wird er ja wirklich zu Spider-Man. Und dann ändert sich auch seine Framerate. Das ist jetzt etwas, was nur dem Spezialisten auffällt. Aber unterbewusst fällt dir das natürlich schon auf. Absolut. Miles ist hakelig, Miles ist einfach noch nicht an dem Punkt. Aber am Ende, wenn er diesen Sprung in die Schlucht macht, diesen berühmten, der sogar auf dem Poster ist, dann ist da an diesem Punkt. Und ich finde, ähnliche Tricks haben sie auch hier benutzt. Und deswegen, deswegen habe ich kurz Intervention gemacht, dass du gesagt hast, es ist alles wie ein Comic-Panel. Einer dieser Tricks ist chromatische Verzerrung. Die ist ganz stark jetzt auch in seinem Universum. Die ist mir zumindest in Into the Spider-Verse gar nicht so aufgefallen. Chromatische Verzerrung bedeutet, das kennt man von alten Röhrenfernsehern oder von alten Videokassettenrekordern, das Bild, das du siehst, wird in Wirklichkeit aus drei Farben gemischt. Nämlich, oh, ich war so schlecht in der Klausur. Ist es rot, grün, blau?
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube rot, grün oder gelb. Grün. Grün müsste sein. Rot, grün, rot, grün, blau. So, und diese drei Farben, aus diesen drei Grundfarben kannst du quasi alles Mögliche im Bild mischen. Und eine chromatische Verzerrung ist, dass diese Farben aber auseinandergezogen werden und du siehst das. Du siehst diesen Schimmer, diesen videokassettentypischen Schimmer. Der hat nichts mit Comics zu tun. Nichts mit gemaltem Bild, aber mit Video und oder Fernsehen. Und das ist charakterisierend für die Welt, in der Miles sich gerade bewegt. In seinem eigenen Universum stimmt etwas nicht. Das Bild ist nicht richtig. Und wir werden im Spoiler-Part ausführlicher drüber reden, aber es hat einen Grund, warum es nicht wirklich stimmt, was du siehst. Und es ist eben über das Medium Comic hinaus. Und das macht diesen Film auch zu einem unglaublichen Kunstwerk, wenn es nur um die Verbindung von Stil und Storytelling geht. Das alleine macht diesen Film großartig. Und bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen und auch in den Spoiler-Part gehen, noch mal ganz kurz unser Fazit. Wir haben bei dir schon rausgehört, das ist eine der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Das ist vielleicht sogar einer der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten. Ist es der beste, sorry? Ist es der beste, wäre meine Frage.
Into the Spider-Verse?
Ja. Ich meine Across the Spider-Verse.
Across the Spider-Verse. Und Into the Spider-Verse, also nichts wird für mich an Sam Raimi's Spidey 2 reinkommen.
Ah.
Weil ich sag's auch warum, ohne zu redundant zu sein, weil wir haben so viele Spidey-Podcasts und Leute wissen ja, wie meine Liebe für diesen Charakter ausufert.
Ja.
Spider-Man 2 ist für mich der persönlichste Superheldenfilm, den es auf der Welt gibt. Also das ist ein Film, der funktionieren würde, wenn Pete nicht einmal schwingen würde. Dass wir das alles auch kriegen in dieser Raimi-esken Cinematografie ist herrlich. Aber das ist ein Film, das ist ein Underdog-Film, wo die ganze Zeit Spider-Man die Bürde von Pete ist und deswegen sein Leben so scheiße ist. Und er ist battlearm und er muss Pizza ausliefern. Und immer wenn es für Spider-Man gut läuft, läuft es für Pete scheiße. Deswegen hört er ja zwischendurch auf. Ja. Und wenn er Spider-Man nicht hat, geht's ihm gut, aber der Stadt nicht gut. Und diese Idee finde ich, ist so wundervoll und so durch und durch Spider-Man, dass es, glaube ich, immer meine Eins bleiben wird. Nichtsdestotrotz, diese beiden Filme, Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse, fangen für mich alles ein, weshalb ich mich je in diese Figur so verliebt habe, obwohl Peter nicht mal im Vordergrund steht, sondern Miles. Und das ist krass. Ich war mit Miles Morales nicht wirklich vertraut, sage ich ganz ehrlich. Also das sind alles Comics, die entstanden sind, als ich schon aufgehört habe, regelmäßig Comics zu lesen. Und ist ja ein neuerer Charakter. Mhm. Und ich finde, seine Geschichte in Teil 1 ist so toll, weil es gibt ein paar Beats, die so dazugehören zu so einer Spidey-Story, die sind alle drin, aber ohne einfach nur zu kopieren, was Peter Parker's Story ist. Weil das wär lahm. Mhm. Trotzdem gibt's sogar einen cleveren Twist in Into the Spider-Verse mit der Onkelfigur. Was sehr geil ist, wenn du dir überlegst, wie wichtig Ben Parker und Ben Parkers Tod für Pete war und was man da aus Miles gemacht hat und seinem Onkel. Das ist so eine clevere Idee und trotzdem durch und durch eine Spidey-Story. Mhm. Also deswegen, das sind für mich wundervolle, wundervolle Spider-Man-Geschichten, von denen sich das MCU nicht nur eine Scheibe, sondern alles abschneiden könnte.
Und die müssen sich damit vergleichen lassen. Ganz kurzer Einwurf von mir. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Sony-Film. Und eben kein MCU-Film im klassischen Sinne. Auch wenn No Way Home so ein Crossover war zwischen Sony und Marvel. Marvel Studios. Und mittlerweile findest du a new Universe. Ich finde, das ist sogar ein Zungenbrecher. Oder eben Into the Spider-Verse auf Disney+. Das war nicht immer so. Also ich erinnere mich, dass es lange Zeit nicht so war. Und jetzt ist es aber so. Und jetzt hast du all diese Filme auf einer Plattform. Und dann kannst du es wirklich vergleichen. Also wenn ihr bis jetzt immer noch nicht den Film gesehen haben solltet, springt über euren Schatten. Das ist sowas typisch Deutsches, dass man sagt, Animation ist doch nur für Kinder. Der sowieso nicht. Dann kannst du mit einem zu kleinen Kind gar nicht gucken, dafür ist er zu gruselig. Würde ich mal behaupten. Also was Bösewicht und so angeht, das ist schon, also meinen Neffen könnte ich da nicht reinzerren.
Ich war schockiert vom ersten Teil. Also muss ich auch nochmal sagen, weil ich weiß nicht, ob ich das damals im Podcast gesagt habe, was meine Erwartungshaltung war und was ich gekriegt habe bei Into the Spider-Verse. Weil ich muss sagen, die Marketing-Kampagne zu Into the Spider-Verse, die ist ja sogar etwas, auf das Sony nicht stolz ist.
Warum?
Ja, weil sie den nur für Kiddies vermarktet haben. Okay? Sehr sogar.
Ja.
Und die haben halt dem Erwachsenen Publikum nicht zugetraut, dass auch sehr viele Erwachsene, also die sind nicht auf die Schiene gegangen, dass sie diesen Film so ein bisschen seriöser vermarkten. Mhm. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nur den Teaser oder so gesehen damals zu Into the Spider-Verse und ich dachte, dass das so eine Tongue-in-Cheek-Parodie ist von Spider-Man. Weißt du, so ein bisschen wie The Lego Batman Movie. Weißt du, wo halt die Lore drin ist von Batman, aber es ist mit Augenzwinkern. Wir nehmen das überhaupt nicht ernst, aber das dachte ich damals, dass Into the Spider-Verse sein würde.
Das ist witzig, dass du das so sagst, weil gerade wegen den Machern von dem Film, die eben auch an Lego mitgearbeitet haben.
Ja, ich weiß.
Ich hatte eine andere Erwartungshaltung. Ich hatte eine Erwartungshaltung, dass es eben für Erwachsene ist. Wegen Phil Lord und Chris Miller. Weil was ist denn der Lego-Movie, wenn nicht eine ernsthafte, nostalgische Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden aus der Perspektive eines Erwachsenen? Und nicht aus der Perspektive eines Kindes.
Ja, aber ich kann halt nur von den Teaser sprechen. Und ich bin reingegangen. Und es gibt einen Unterschied zwischen The Lego Movie und The Lego Batman Movie. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. The Lego Movie hat wesentlich ernstere Thematiken als The Lego Batman Movie.
Ja.
Und ich dachte, das geht eher in Richtung The Lego Batman Movie.
Ja.
Und dann saß ich drin. Und nach 5 bis 6 Minuten, ich so, ach du Scheiße. Also es ist ja ein richtiger Spider-Man-Film. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie die Easter Egg-Show und dieses, wir zwinkern und freuen uns, dass es so viele unterschiedliche Spider-Figuren gibt. Nee, das ist eine richtige, kohärente Spidey-Stories mit allen Plotbeats, die dazugehören. Wahnsinn. Und das habe ich nicht kommen sehen. Also, und weil du es halt gesagt hast, für Erwachsene, in einem Kinderfilm, quote-unquote, tötet der Kingpin Peter Parker in den ersten 15 Minuten.
Ja, so wie du in den ersten 15 Minuten des Podcasts einfach doch die Leute spoilerst, aber das ist ein
Spoiler. Das ist Into the Spider-Verse.
Ja, aber
das ist Into the Spider-Verse.
Wir reden doch auch darüber, dass Leute den nicht geguckt haben und ihn gucken sollten. Dann kannst du nicht sagen, was da drin passiert.
Doch, darf ich. Der Film ist 5 Jahre alt.
Ja, ist egal. Selber ist jetzt passiert. Genau, jetzt seid ihr seid schuld, wenn ihr Eve zuhört.
Nein, ich hab gesagt, keine Spoiler zu Across
the Spider-Verse. Hast du es gesagt? Echt?
Ja.
Okay, warum tanze ich dann so um den ersten rum?
Keine Ahnung, weil du ein guter Tänzer bist.
Es ist ja nicht mal schlimm, es ist Prämisse, sorry. Also falls ihr jetzt denkt, ihr seid gespoilert, nee, ihr seid gerade nicht gespoilert, weil das ist der fucking Anfang von dem Film.
Das ist der Anfang des Films.
Aber ja, so. Aber das ist trotzdem so, Peter Parker, ich war trotzdem überrascht, weil ich habe doch einen Peter Parker gesehen im Trailer und so, ne? Und ja, aber das ist ja auch ein bisschen der Punkt, das kann man sich auch denken. Aber wir müssen ja trotzdem nicht zu viel spoilern. Ich finde immer noch, es werden wahrscheinlich viele jetzt an dieser Stelle zuhören, die Into the Spider-Verse leider immer noch nicht gesehen haben und ich sage euch, ihr müsst den endlich gucken.
Ja, das ist wundervoll. Ich habe ihn tatsächlich gestern Abend nochmal gesehen.
Also ich habe gerade erst ein Video gesehen, in dem James Gunn, und über ihn haben wir und seine
Guardians
ja gerade erst viel geredet. Genau. Into the Spider-Verse, wohlgenommen aufgenommen vor Across the Spider-Verse. Into the Spider-Verse ist einer seiner absoluten Lieblings-Comic-Filme aller Zeiten.
Seine Nummer 1.
War das sogar seine Nummer 1?
Seine Nummer 1 war das.
Ich dachte, seine Nummer 1 war Superman. Nee, Superman ist der zweite.
Superman war seine Nummer 2 oder 3.
Ja, doch, du hast recht.
Er hat auch History of Violence drin. Was
ja,
cool ist.
Coole Wahl.
Kennst du den?
Ja, natürlich. Wir sollten das eh mal machen. Wir haben das ja schon mal gesagt. Wir wollen mal irgendwann eine Folge machen über Comicfilme, die man nicht so auf dem Schirm hat, die aber Comicverfilmungen sind und besser sind als die meisten anderen Comicverfilmungen.
Ja, voll.
Da gibt's einige und History of Violence ist eine dieser Verfilmungen.
Road to Perdition auch.
Ja, das wäre eine meiner, danke, dass du es jetzt schon sagst, das wäre tatsächlich eine meiner 1 oder 2.
Ja, so stark.
Ich liebe Road to Perdition, das ist einfach was für ein geiler
stark,
Film. Wobei, ich glaube, ich habe eine andere Nummer 1. Ich habe wirklich eine andere, ganz andere
Die Leute wissen, was meine Nummer 1 ist, deswegen.
Warte. Weiß ich, was deine Nummer 1 ist? Ein Comicfilm, von dem man nicht denkt, dass es ein Comicfilm ist? Deine Nummer 1?
Ja.
Das wissen alle. Also mein erster Gedanke wäre ja Sin City oder sowas gewesen, aber das ist zu obvious. Was ist denn dein...
Ich cheate da mal ein bisschen. Es ist ein Comicfilm, ohne dass Leute wissen, dass es ein Comicfilm ist, wissen es aber am Ende. Dabei basiert er nicht mal auf einem speziellen Comic und das ist Unbreakable.
Nee, das ist ja kein Comicfilm, sorry. Da hast du jetzt auf jeden Fall gecheatet, weil dazu gibt es ja keine Comicvorlage.
Ist es trotzdem ein Comicfilm? Es ist keine Comic-Adaption, aber es
nee,
ist
ich rede aber von Comic-Adaptionen. Ich rede ganz explizit von Comic-Adaptionen und eigentlich sind Comicfilme immer Comic-Adaptionen, nur nicht zu bestimmten Comics unbedingt. Aber eine, also Unbreakable gehört da nicht zu. Es ist in Wirklichkeit eine Abhandlung über den Superman-Mythos, aber es ist kein Superman.
Können wir, sind dann bei diesen Regeln, dass wir einfach auch ist es bewusst, dass wir Unbekanntere nehmen?
Das hätte ich jetzt gesagt, weil das ist doch lustiger.
Okay, weil dann nehme ich auch nicht Watchmen, weil der ist trotzdem zu bekannt.
Der ist zu bekannt. Das ist ja einer der besten Comics aller Zeiten.
Der ist zu bekannt. Aber ich würde dann.
Nee, wir machen noch nichts rein, das sehen wir uns auf. Das machen wir mal, wenn wir Sommerflaute haben. Außerdem wollen wir euch jetzt nicht mit unserem anderen Geschmack langweilen, außerhalb von Spider-Man. Aber um dann jetzt endlich kurz zu meinem Geschmack zu kommen, ich liebe auch Into the Spider-Verse, finde ihn ganz toll. Ich habe ihn nur einmal gesehen, ich habe ein bisschen später gesehen als du, viel später. Da war er noch auf Netflix, mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Ich finde ihn ganz toll, ich finde ihn aber, also so der letzte emotionale Hook hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, was es genau ist, weil ich finde ihn wirklich fantastisch. Ich würde einfach behaupten, ich mag Spider-Man 2 lieber. Aber ich muss zugeben, ich glaube, dann kommt nix. Da kommt lange nix, dann kommt No Way Home. Aber das zeigt auch meine Verbindung so ein bisschen zu Spider-Man. Ich bin nicht so der Hardcore-Spider-Man-Fan wie du. Ich finde halt, Spider-Man 2 ist eben, weil es gar nicht so wichtig, genau, das hast du ja gesagt, es ist ja gar nicht so wichtig, dass es Spider-Man ist. Deswegen ist es einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten, weil es mit dem Superheldensein zu tun hat und dem Superhelden, dem Nicht-Superheldsein zu tun hat. Deswegen ist er so großartig, unabhängig von Spider-Man. Und dann kommt lange nichts, dann kommt Into the Spider-Verse für mich und dann kommt wieder lange nichts. Bei Spider-Man. Das ist mein Geschmack jetzt.
Das ist so witzig.
Ja.
Ich habe heute in der Früh ein Video aufgenommen, wo ich alle 13 Spider-Man-Filme inklusive Spin-Off-Charaktere gerankt habe. Also Filme, Spin-Off-Charaktere.
Also Morbius meinst du, damit er unten
ja,
ist?
Ja, Morbius,
du hast
Venom.
Das auch nur so ausgebreitet, damit du Morbius mit reinpacken kannst.
Und Venom.
Und Venom, okay, ja.
Und Venom 2.
Ja, ich weiß. Oh, das also, war ein schöner Podcast mit uns beiden und Venom 2.
Ja, also bei mir ist es erst Raimis Spider-Man 2, dann Raimis Spider-Man 1, allein auch wegen dem Einfluss, den er auf das ganze Genre hatte.
Ja.
Und für mich, es gibt zwei perfekte Superhelden-Origin-Filme. Und die könnten halt vom Approach nicht unterschiedlicher sein. Das eine ist Sam Raimi's Spider-Man und das andere ist Christopher Nolan's Batman Begins.
Mhm.
Das sind zwei wundervolle Filme, die diese Origin-Story par excellence erzählen. Ja. Und du merkst, es gibt auch in Hollywood genau diese beiden Approaches. Und Leute probieren diese zwei Filme immer und immer wieder zu kopieren.
Alter, du hast absolut recht.
Ja.
Es gibt den einen Approach, wirklich alles zu zeigen, bis zur Zusammenstellung des Kostüms. Und es gibt den anderen Approach, du machst einen Schnitt und da ist Spider-Man mit seinem Kostüm. Und wie er das zusammengenäht hat, interessiert keinen Schwanz.
Und nicht nur das, Ja. Es gibt den einen bunten, farbigen, wir probieren poppig zu sein, aber es wirkt sehr plakativ und es wirkt absolut unorganisch. Und es gibt den anderen, wir müssen es auf Teufel komm raus dark and gritty machen, ob das jetzt passt oder nicht.
Ja.
Und Nolan hat Bruce Wayne absolut verstanden und uns so den besten Bruce Wayne-Film gegeben mit Batman Begins. Nicht den besten Batman-Film, aber den besten Bruce Wayne-Film.
Genau.
Und den besten Peter Parker-Film ist Spider-Man 2, aber die beste Spider-Man-Origin-Story ever ist Spider-Man 1 von Raimi. Und alle probieren es nachzumachen. Ich meine, selbst dieser fucking Legend of Tarzan sollte die Dark Knight-Version sein von Tarzan. So, also du guckst dir den Film an und du siehst es einfach.
Ja.
Weißt du? Es ist so offensichtlich. Und deswegen liebe ich ja, das ist einer der Gründe, warum ich halt auch so James Gunn so liebe. Mhm. Weil der macht es halt nicht. Also der hat es geschafft, nochmal sein eigenes Ding zu machen. Der ist diese dritte Stimme.
Mhm.
In diesem Superheldenkosmos. Dabei ist Nolan schon so lange raus aus dieser Welt. Und Raimi, ja gut, mit Strange war er wieder kurz da. Aber das sind diese beiden, das sind wie die Eltern von allem, was wir jetzt sehen. Ja. Und du hast das Gefühl, die Leute probieren sie nachzuahmen und nachzuahmen. Nolan wird ja überall nachgeahmt. Ich meine, ich liebe Skyfall. Aber Skyfall ist The Dark Knight für James Bond.
Weißt du, warum du auch so recht hast? Weil streng genommen ist ja nicht Spider-Man der große, also der wichtigste, also der erste Film, sagen wir der erste Film, der dieses Superhelden-Mania, die wir heute haben, Mania, losgetreten hat, sondern es ist X-Men. Ja X-Men. Aber der X-Men-Approach von 2000, der ist verschwunden.
Ja, der ist absolut, also da ist noch am nächsten James Gunn dran, noch am nächsten. Also ja, klar, der Vergleich hinkt, aber was ich damit meine ist, er schmeißt dir direkt die Truppe rein, konzentriert sich auf deren Einzelschicksale parallel, sodass du weißt, okay, das ist der Grumpy-Typ, weil der ist Grumpy. Mhm. Also Wolverine oder Drax im ersten Teil so, und dann müssen die am Ende ein Team sein und ihren Money Shot haben. Aber selbst da, Bryan Singer und James Gunn sind so unterschiedlich. Aber da hat James Gunn so seinen eigenen Twist trotzdem gefunden. Aber diese anderen beiden Approaches, die siehst du immer und immer und immer wieder. Es ist unfassbar, ja. Und sie kriegen es halt, also selbst so ein Shazam, den ich ja sehr mag, der probiert eher Raimi-esque zu sein. Patty Jenkins hat echt probiert, mit Wonder Woman 2 Raimi einzufangen. Ja. Ist ihr überhaupt nicht gelungen.
Ja.
Also ist ihr überhaupt nicht gelungen. Und selbst, ich hab's gesagt, Skyfall, toller Film. Aber es ist The Dark Knight. Es ist so krass The Dark Knight, dass es sogar die Joker-Sequenz gibt mit dem Bad Guy, wo er langsam in den Raum reinläuft und noch einen langen Monolog hält mit irgendeiner Metapher für was mit Ratten und so weiter. Ich so, ja, das ist der Joker, es fehlt jetzt nur noch der Pencil-Trick. So, also, absolut.
Ist schon nah dran, dass das war. Ja gut, also es sind diese zwei Approaches. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, weil eigentlich wollte ich darüber reden, wie ich Across the Spider-Verse finde. Also, Into the Spider-Verse ist für mich der zweitbeste Spider-Man-Film. Bestimmt ist der erste von Sam Raimi ikonischer, aber wenn ich jetzt überlegen müsste, welchen Spider-Man-Film gucke ich morgen, dann hätte ich immer zuerst gesagt Into the Spider-Verse, bevor ich Spider-Man 1 sage. Aber ich merke für mich selber, auch jetzt umso mehr Zeit vergeht, an diesem Thron des zweiten Spider-Man, des eines der besten Superheldenfilme aller Zeiten, kratzen für mich zumindest Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. Und ich würde sogar jetzt noch weitergehen. Jetzt mit ein bisschen Tagen Abstand und wenn ich gucke, wie viel mich das beschäftigt, finde ich die emotionale Tiefe oder die Verbundenheit zu den Figuren und so weiter, spüre ich noch mehr beim zweiten. Das heißt für mich, dass Across the Spider-Verse der knapp bessere Film ist für mich als Into the Spider-Verse. Ist auf jeden Fall der interessantere Film, weil er vor ganz anderen Herausforderungen steht und ihm nicht nochmal eine Origin-Story erzählen muss. Ich glaube, er ist besser. Aber ich möchte einen ganz anderen Vergleich anstreben. Den habe ich dir aber auch schon mal erzählt. Und du hast ja auch gesagt, mit ein paar Sachen davon gehst du gut mit. Also, wenn ich auf Back to the Future schaue, dann ist der zweite Teil, verhält sich zum ersten Teil so, wie für mich sich Across the Spider-Verse zu Into the Spider-Verse verhält. Es ist mehr, es ist trotzdem auch viel das Gleiche, es ist vielleicht ein bisschen zu viel von allem, es ist trotzdem so angenehm anders und erzählt am Ende eine Geschichte, bei der ich mich für viele der Figuren noch viel mehr interessiere als vorher und ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht und es bereitet natürlich, weil es wird angekündigt, einen dritten Teil vor. Aber massiv. So ähnlich massiv wie Back to the Future 2. Und die Königsfrage ist ja jetzt für jeden Einzelnen da draußen, also auch für euch, welchen von beiden findet ihr eigentlich besser? Weil das ist ja tatsächlich die große Diskussion bei Zurück in die Zukunft. Ich behaupte, der erste ist eigentlich besser, aber viele finden in Wirklichkeit, auch wenn sie es nicht eingestehen, den zweiten viel besser. Mit den Hoverboards, mit dem in die Zukunft gehen, das gehört alles so sehr zu diesem Zurück in die Zukunft-Universum. Es funktioniert ja schon fast gar nicht mehr ohne den zweiten Teil und ohne den dritten dann insgesamt gesehen. Also es ist wirklich, für jeder muss jetzt für sich selber entscheiden, ob deswegen Across the Spider-Verse der etwas schlechtere oder der etwas bessere Film sogar ist. Das ist wirklich so eine, so, das ist ein Coinflip, ist das. Und weißt du was? Das ist gut. Das ist fantastisch für eine Fortsetzung. Viel besser geht es nicht für eine Fortsetzung als das.
Ich finde, Back to the Future ist eben, also der erste Teil ist einer meiner Lieblingsfilme auf der Welt. So, ich liebe auch den zweiten. Also, es ist so witzig, weil je älter ich werde, desto mehr hat sich meine Perspektive auf diese Filme verändert. Also, als ich ganz klein war, war der dritte mein Lieblingsteil. Okay, weil ich liebe diese Western-Flair. Ich liebe es einfach, je mehr Zeit es gibt mit Doc Brown und Marty McFly, desto besser. Mhm. Und Tag 3 ist der, wo sie die ganze Zeit miteinander verbringen. Und ich mag das alles. Ich mag auch die Geschichte mit dem Zug. Dann, als ich Teenie war, war Teil 2 ganz klar der geilste. Teil 2 hat auch das geilste Ende. Ich bleib dabei. Teil 2 hat von allen drei Filmen, dieses Cliffhanger-Ende ist das geilste Ende ever.
Ich finde das Ende vom ersten schon ziemlich geil.
Aber das Ende von Teil 2, das hat halt so zwei Dinger. Gut. Erst denkst du, er wird vom Blitz getroffen, dann kommt da dieser Postbote im Regen mit dem, oh Gott, he's alive.
Das ist schon geil, das stimmt. Also das ist wirklich so.
Und dann das Ende nochmal von 1 zu sehen, dass Marty gerade weggeschickt wird, nur dass Marty dann dahin rennt, dann, great Scott. Bam, to be concluded. Mega. Die Trottel hätten aber damals niemals, das ist immer schon im Kino gewesen, dann einen Trailer zeigen sollen zu Teil 3.
Ja, das
im
ist
Kino.
Das ist doof.
Das ist doof. Ich will es nicht sehen. Ich will es erstmal auf der, egal. Und
das haben sie doch bei Matrix auch gemacht, oder?
Ja. Ja, da lief schon diese Neodämmerung dieser Song zu The Matrix Revolutions. Übrigens mit ein bisschen Abstand, ich mag Matrix Revolutions mittlerweile. Mehr als Reloaded. Ja.
Ja. Dafür müsste ich beide noch mal sehen und das wird nicht so schnell passieren.
Weißt du, vorbereitend vor Matrix Scheißhaufen, den wir beide so hassen, habe ich die komplette Trilogie noch mal gesehen. Und ich muss sagen, 2 und 3 haben ihre Momente. Nichts wird je rankommen an Teil 1. Ja. Nicht, also das ist nicht mal eine Frage. Ja. So, also da liegt man einfach falsch. Ja. Aber ich mag Aspekte dieser Filme echt gerne. Also ich mag Aspekte von 2 und 3. Ja. Klar, das sind ganz klar minderwertigere Fortsetzungen. Ohne Frage.
Wie weit willst du jetzt kurz mit deiner Ausführung gehen?
Vorbei mit der Ausführung.
Okay.
Zurück zu Across the Spider-Verse. Ich mag Into the Spider-Verse mehr.
Okay.
Es ist ein runderer Film.
Das auf jeden Fall.
Es ist ein runderer Film. Es ist ein fokussierterer Film. Meiner Meinung nach.
Das ist nicht meine Meinung, finde ich. Das ist ein Fakt. Es ist ja so.
Across the Spider-Verse macht aber so viel richtig. Und nicht nur auf auch auf storytechnischer Ebene. Und es gibt einen Aspekt, den ich jetzt noch nicht besprechen kann, weil der so krass in den Spoiler-Part gehört. Und dieser eine Aspekt ist der Punkt, wo man sagt, okay, das ist Next Level. Das ist Next Level für Spider-Man Storytelling. Und es ist fucking brillant.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das weiß jeder, der es gesehen hat. Und das werden wir dann auch im Spoiler-Part machen. Ich möchte, das hast mir gerade die Vorlage gegeben, um doch einen Zirkelschluss zum Matrix zu schaffen.
Okay, bitte.
Weil wir gerade, wir machen ja gerade einen Münzflip. Wir machen einen Münzwurf, was jetzt die bessere Fortsetzung ist. Das viel Wichtigere daran ist, wie perfekt es als Fortsetzung funktioniert. Deswegen dieses Back to the Future-Ding. Back to the Future, auch mit Teil 3, der durchaus schwieriger ist. Diese zwei Filme haben den ersten nie kaputt gemacht. Sie haben das nur erweitert. Am Ende saßt du da und weißt du, du kannst dir, auch wenn du Zurück in die Zukunft 1 1000-mal besser findest als 2 und 3, selbst dann musst du zugeben, das ganze Zeug in der Zukunft mit den Hoverboards und so weiter.
Das ist geil.
Das ist geil. Das Ende vom dritten Teil, das Ende mit Doc Brown und seiner Frau und den Kindern, das ist geil. So,
übrigens.
Das kannst du denen nicht nehmen, den Figuren. Das ist so gut. Ja.
Letzte Anekdote. Ist dir das jemals aufgefallen, was das Kind macht bei dieser Szene?
Ja, ich kenne das, das ist als Meme, aber was macht's nochmal? Fuck, was war's?
Also, wenn Doc, ich kann es nicht mehr nicht sehen, ne? Deswegen hat mir das diese schöne Szene kaputt gemacht. Wenn Doc Brown mit seinen Kids, Jules und Vern, und der Frau ankommt, hier Clara, dann zeigt der eine von den Kids auf seinen Pimmel. Wirklich.
Ja, da war was mit dem Finger, genau. Aber ja,
er macht und zeigt auf seinen Pimmel.
Ja, echt?
Und der ist irgendwie 4 oder so. Das ist das Verstörendste ever. Also,
oh, okay.
Das musst du sehen.
Oh, hast bitte, mir gerade das Ende kaputt gemacht.
Bitte zieh dir diese Szene auf YouTube rein.
Ja.
Bitte. Anscheinend.
Ich habe irgendwas anderes gemeint. Also das höre ich zum ersten Mal.
Anscheinend wollte er signalisieren, dass er pinkeln muss.
Ah, okay.
Aber
vielleicht lässt er auch laufen, dann war wieder gut.
Aber es ist so lustig. Und du denkst die ganze Zeit, dass er Jennifer anbaggert.
Okay, gut. Gut, dass du mir das jetzt kaputt gemacht hast. Unabhängig, also wenn man das nicht gesehen haben sollte und nicht im Hinterkopf hat, sind diese Fortsetzungen fantastisch, weil sie diesen Film, dieses Universum erweitern, weil du sie nicht missen möchtest und weil sie nichts kaputt machen am ersten. Ja. Und jetzt macht das gleiche Mal zu Matrix, wie der große Tarantino gesagt hat, ohne dass wir es jetzt weiter ausführen müssen. Matrix 1 ist der beste Film der letzten 20 Jahre, das hat er vor 10 Jahren gesagt, der letzten 20 Jahre. Und das Problem ist, dass 2 und 3 das ein bisschen kaputt gemacht haben.
Ja, die Mythologie kaputt gemacht haben.
Genau, du guckst den ersten und weil der erste so viel von Mythologie und Erzählen lebt und das wird dir dann gezeigt und es ist lame und scheiße und es macht die Figuren noch, also auch die Conclusio auch vom ersten Teil finde ich kaputt. Es macht aktiv Matrix 1 schlechter. Und deswegen ist es ganz gefährlich, das zu oft zu gucken als Trilogie, weil wenn du jedes Mal noch 2 und 3 auch noch guckst, es wertet den ersten einfach ab. Ich habe den ersten jetzt im Kino gesehen zum ersten Mal vor 2 Wochen. Und weißt du, ich habe die anderen Filme gut genug verdrängt, trotz ihrer guten Momente, die sie haben, gut genug verdrängt, dass ich mich wirklich voll auf den ersten nochmal einlassen konnte. Und ich feiere alles, was ich da drin sehe. Mhm. Aber ich habe immer wieder hier und da kurz im Hinterkopf, das greifen sie im zweiten und dritten auf und es nervt im zweiten und dritten. Ja, das geht nicht weg. Die haben den ersten beschädigt.
Ja.
So, und du hast viele Trilogien und Filme, wo das so ist.
Mhm.
Und das Ding ist, bei Across the Spider-Verse, egal ob man ihn besser oder schlechter findet als Into the Spider-Verse, er baut auf dem ersten auf, er macht alles als Gesamtkonstrukt definitiv besser und leitet auf einen dritten Film hin, den ich jetzt unbedingt sehen möchte.
Ja, und das, obwohl er 2 Stunden 20 geht. Also hätten die mir jetzt gesagt, wir hauen jetzt den dritten hinterher raus, Surprise. Ich wäre direkt sitzen geblieben und hat weitergeguckt. Ich war so hooked. Man ist halt am Ende auch wirklich hooked. Man hat halt wirklich dieses fiese Cliffhanger-Ende.
Mhm.
Man merkt halt auch, ursprünglich hieß die Nummer ja Across the Spider-Verse Part 1.
Ich wollte es gerade sagen, die Titeländerung ist entscheidend.
Und dann haben die das umgeändert in Across the Spider-Verse. Der dritte soll Beyond the Spider-Verse heißen. Und das ist so ein bisschen wie dieser Move damals von tatsächlich dem MCU. Ursprünglich hießen ja diese zwei großen Avengers-Filme Avengers Infinity War Part 1 und Part 2.
Mhm.
Und da wurde gesagt, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Filme. Ja, irgendwo schon, bei Marvel mehr, beim MCU mehr, weil die Grundhandlung ein bisschen anders ist. Aber
mehr als was? Mehr als bei den er jetzt, Across?
Mehr wahrscheinlich als bei Across the Spider-Verse Part 1 und Part 2. Weil Across the Spider-Verse hat den Cut, wo ich davon ausgehe, im nächsten Film geht's genau da weiter.
Okay.
Avengers Infinity War und Avengers Endgame hat halt auch einen Cut, aber dann macht man ja direkt einen Time-Jump deswegen.
Das ist eine Prognose, die man unterschreiben kann. Ja, das
genau.
Ja.
Aber jetzt, wo ich den gesehen habe und danach wird sich geäußert, nee, das ist ein sehr, sehr eigenständiger Film. Ist es nicht. Es ist, Dune Part 1 ist auch kein sehr, sehr eigenständiger Film.
Der heißt so. Aber auch Part 1.
Also ja, Titel, genau, heißt Titel halt auch Part 1. Ja. Und ich, deswegen, ich so rückwirkend, der Part 1 hätte im Titel bleiben sollen, finde ich, bei Across the Spider-Verse.
Ich bin komplett dagegen.
Ich bin dafür.
um es für mich zu erklären, ich finde, das ist also bei Infinity War war es klar. Ich fand das halt frech, dass sie im Marketing gesagt haben. Sie haben es wirklich gesagt in Interviews, das ist ein eigenständiger Film.
Mhm.
Und wir saßen alle da und haben gesagt, das ist doch Bullshit.
Ja,
das ist doch Bullshit. Natürlich hatte ich Marvel-Fanboy-Friends, die gesagt haben, nee, das ist schon so, wenn die das sagen. So ein Bullshit. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Das könnt ihr ja nicht mehr verteidigen. Aber das sagen sie hier im Marketing nicht. Klar, sie haben das Part 1 rausgenommen, aber erstens haben sie es so kommuniziert und die zwei Titel bauen ja aufeinander auf wenigstens.
Mhm.
Da heißt nicht der eine Infinity War und der andere Endgame, die haben nichts miteinander zu tun, die Titel, sondern jetzt hast du Into, Across und Beyond. Das ist ein Progress, der in den drei Titeln steckt, der mir sehr gefällt. Ich mag nicht dieses unter die Nase gerieben kriegen, dass es nur der erste Teil ist und es geht noch 100 Jahre lang weiter. Also du guckst gerade einen 2,5 Stunden Film und du kriegst an die Nase gerieben, dass es eh nur der Anfang ist von dem, was du auch immer du später gucken willst. Ich finde, Across the Spider-Verse hat halt bis zum letzten Akt, es ist ein sehr runder Film und der letzte Akt bereitet aber alles, was danach kommt, vor. Und das ist eine sehr geile Dramaturgie. Und so ähnlich ist es ja auch in Back to the Future 2.
Mhm. Mhm.
Du hättest gar nicht gerochen, dass da eine Fortsetzung kommt.
Ja, stimmt. Ich glaube, die haben die halt auch damals, das war auch zu viel Marketing, da hat man auch schon gesagt, die sind back-to-back gedreht, deswegen wusste man es. Aber ja.
Aber wir als Kinder halt nicht. Also
ja,
wir wussten es halt gar nicht.
Mhm.
Hier ist es auch sehr back-to-back. Wir können ja ganz kurz mal jetzt von diesem Review-Teil, den wir hatten, wir haben es geschafft, ich dachte, es dauert 20 Minuten, es dauerte 40, weil wir sind wir. gehen wir, wir sind ja in Bayern, ich bin ja in Bayern, mir ist an mir, ne?
Mir ist an mir.
Mir ist an mir. Gehen wir nochmal so ein bisschen in so die technischen Sachen, reden auch nochmal über den Animationsstil und so weiter und dann gehen wir erst in den Spoiler-Part. Wir können vieles immer noch non-spoilerisch besprechen und es fängt eben an mit dem technischen Kram. Das eine ist die Titeländerung, die wir gerade gesagt haben. Mhm. Das andere ist dieses Back-to-Back, was du gerade angesprochen hast. Das merkt man auch daran, weil die Regisseure, die den zweiten gemacht haben, auch den dritten machen. Mhm. Und ich nenne mal ganz kurz ihre Namen. Joaquim dos Santos, Camp Powers, Justin K. Thompson. Mhm. Die kennt man jetzt alle nicht unbedingt. Die kommen natürlich alle aus dem Animationsbereich und haben schon tausend Sachen gemacht. Auch für, ich glaube, auch teilweise für den Lego-Movie und so. Das Ding ist, das sind komplett andere Regisseure als die Regisseure des ersten Teils. Aber hier machen sie den zweiten und den dritten, um diesen Progress, also wie sehr diese Filme, die Dinger zusammenhängen, auch nochmal zu zeigen. Und beim Drehbuch dasselbe. Diesmal Phil Lord und Chris Miller plus Dave Callahan. Die haben den zweiten geschrieben und die haben auch den dritten natürlich geschrieben, weil das ist ein Ding. Ich erinnere mich auch an diese Whiteboard-Fotos, die sie für Social Media gemacht haben. Du siehst das Whiteboard, also da, wo man die Story zusammensteckt quasi, bevor man das Drehbuch schreibt. Und es ist einfach, es ist so viel, dass du es nicht mal rauslesen konntest aus diesem Foto. Da hättest du reinzoomen können, wie du willst, auch mit CSI-Technik. Du hättest also so nichts erkannt, weil es ist so kleinteilig und so viel, was in diesen beiden Filmen zusammen passiert. Und auch beim ersten Film waren es eigentlich andere Autoren, bis auf Phil Lord, glaube ich.
Ja.
Phil Lord hat da schon mitgeschrieben. Er und Chris Miller sind ja ein super Dream-Team. Wir haben den Lego-Movie zusammen produziert. Bei ihren Animationsgeschichten führen sie, glaube ich, seltenst Regie. Wahrscheinlich bei Fleischbällchen. Da habe ich jetzt immer noch nicht in die Credits reingeschaut. Die haben doch diesen, das war doch ihr großer Einstieg. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen auf Deutsch. Und ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt.
Auch tatsächlich fast genauso. Ich glaube, auch irgendwie Rainy irgendwas, Meatballs, irgendwas.
Ja, ja, genau. Rainy with, naja, ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall, die zwei sind ein Dreamteam.
Die sind ja auch verantwortlich für die 21 Jump Street-Dinger.
Da super haben sie auch Regie geführt.
Die waren super.
Bei den Real-Life-Sachen, ja.
Fand ich den zweiten sogar besser.
Ich finde den ersten deutlich besser, aber ich finde, das ist trotzdem tolle Filme. Aber ich glaube dir, dass du den zweiten besser findest. Der ist ein bisschen mehr Meta, der nimmt sich ein bisschen weniger ernst als der erste. Mm. Und hat halt wirklich so diese Persiflage auf alles, von Arnold Schwarzenegger bis Sylvester Stallone, was die 80er gemacht haben. Ist da so tief drin, dass es natürlich der zweite dir besser gefällt als der erste.
Ja, klar.
Warum wundert mich das eigentlich noch? Aber andere, auch Animationsbereich halt, ne, der Lego-Movie ist einer meiner der erste Lego-Movie ist einer meiner Lieblings-Animationsfilme aller Zeiten. Man merkt auch, dass die beim zweiten ein bisschen weniger drin steckten als vorher, da haben sie die Regie nicht gemacht. Mitchell's Versus the Machines ist auch einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre für mich und dann auch noch ein reiner Streamingfilm für Netflix in dem Look von Into the Spider-Verse. Wenn ihr Into the Spider-Verse mögt, schaut Mitchells vs. the Machines auf Netflix.
Und wusstest du, dass jetzt bei Across the Spider-Verse, das ist der Film, der Animationsfilm, an dem am meisten, noch nie haben so viele Leute an einer Animation für einen Film gearbeitet?
Der Across? Mhm. Wundert mich nicht. Wie gesagt, drei Regisseure.
1000 Leute haben diesen Film animiert.
Krass.
1000.
Man sieht's auch.
Das ist krass.
Ich möchte nur eine Sache noch dazu sagen bei Dave Callahan, der das Drehbuch geschrieben hat jetzt. Der hat nämlich auch Drehbücher geschrieben, die für mich damit auf dem Papier nicht vereinbar sind.
Mhm.
Zum Beispiel Wonder Woman 1984, Mortal Kombat, der letzte allerdings, der hat ja auch Fans, Shang-Chi, Expendables 3.
Das ist
Die Figuren sind von ihm. Da muss man jetzt auseinanderhalten. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht Expendables 3 und 2, sehe ich gerade, gemacht. Nee, er hat das Drehbuch vom ersten Expendables gemacht. Und er hat den Credit, weil sie die Figuren ja beibehalten haben. Yeah, deswegen kriegt er weiter Credit. Das hat er gemacht. Godzilla, der von Gareth Edwards. Das sind alles Sachen, das passt auf dem Papier einfach nicht zusammen. Da behaupte ich aber immer, wenn ich sowas sehe und auch unterschiedliche Arten von Credits, Drehbücher, Figuren, Story-Credits, das heißt, das sind alles Drehbücher, das sind keine Autorenfilme oder so. Mm. Das ist nicht so, da war jetzt der eine Autor und der hat es auch im besten Fall noch als Regisseur verfilmt, sondern da haben 10 Autoren an einem Film geschrieben und 5 kriegen Credit davon und er ist halt einer davon. So, so ähnlich. Also Dave Cullum kann ich ganz schwer zuordnen, deswegen kann ich gar nicht viel zu dem sagen, aber es ist trotzdem interessant einfach insgesamt, diese Filmografie. Also da kommt viel zusammen, was bei dem Thema des Films ja auch irgendwie passt, dass viel zusammenkommt.
Ja, ja. Absolut. Du musst mir sagen, sobald wir ins Spoilerteil springen.
Bald. Lass mich mal kurz überlegen. Wir können ja noch mal ganz kurz was als allerletztes, bevor wir ins Spoilerpart gehen, könnten wir ja was über die Schauspieler sagen.
Ja.
Also wie sie sind.
Also Shameik Moore, ich kenne tatsächlich nur aus seinem Voice Acting.
Ich auch, aber ich habe auch die Serie Dope, in der er mitspielt, gar nicht gesehen. Deswegen kann ich da ganz wenig sagen, außer dass er eine Idealbesetzung natürlich für Miles Morales ist. Gerade wenn man ihn live sieht und auch hört, finde ich, er wirkt. Ich würde nicht mal im Traum drauf kommen, dass er Miles Morales ist.
Aber sobald er den Mund aufmacht, ist okay, ja, passt.
Also das Miles Morales auf jeden Fall. Bei Hailee Steinfeld, da habe ich auch kein Ohr dafür, wenn ich ehrlich bin.
Oh, wirklich?
Nö, ich würde das nicht erkennen. Und ja, ich verfolge dir ja auch seit True Grit. Wo sie, ich bin immer noch der Meinung, das ist ihre beste Rolle, die sie gespielt hat.
Die war da echt super. True Grit. War da richtig super, ja. Toller Film. Und
dafür hätte sie einen Oscar gewinnen müssen. Das ist ein Oscar-Snap. Sagt man Snap? Wenn jemand übergangen wurde?
Snap.
Oscar-Snap. Das ist ein Oscar-Snap. Die Personifikation davon, dass man diesem Kind damals nicht den Oscar gegeben hat, weil sie hatte ihn verdient.
Und Jeff Bridges hat ihn auch verdient.
Der hat ihn auch bekommen, oder?
Hat er ihn bekommen?
Ich dachte, er hätte ihn bekommen. Jetzt sag mir doch nicht, dass hat er nicht für True Grit einen Oscar bekommen. Vielleicht für Wild at Heart oder sowas, aber ich dachte für True Grit auch. Das klären wir jetzt hier an Ort und Stelle.
Das kläre ich jetzt. So, wir unterbrechen die Show.
Ja, das ist jetzt wichtig. 10 Oscar-Nominierungen hatte der, sogar mehr als ich gedacht hätte. True Grit, der unglaublich gute Western von den Coen-Brüdern.
Nee,
der
noch ein Remake ist übrigens. Er wurde nur nominiert, er hat gewonnen für Crazy Heart.
Auch ein Snap. Ja. Ach, Crazy Heart, nicht Wild at Heart. Ich verwechsel diese zwei Filme immer miteinander. Ja, da spielt er einen Country-Sänger. Das ist aber so typisch Oscar. Oh, da singt jemand. Und nee, also, ich finde.
Ja. Nee, Hailee Steinfeld hat eine tolle Stimme. Sie ist toll in allem, was sie macht.
Warte, sehe ich das hier gerade richtig, dass True Grit 10 Oscar-Nominierungen hatte und keinen einzigen gewonnen hat?
Ja.
Also das ist ja bescheuert.
Ja.
Ja, okay. Oscars. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, Hailee Steinfeld, ihr kennt sie auch alle aus Hawkeye natürlich.
Ja.
Wo sie auch fantastisch ist. Eine meiner Lieblingsfiguren kommt vielleicht auch ein bisschen kürzer in diesem Film, aber trotzdem nicht ohne Wirkung. Jake Johnson als Peter B. Parker.
Ja.
Ich glaube, er ist einer der Gründe, warum ich sage, okay, vielleicht ist Into the Spider-Verse vielleicht doch der bessere Film, ich müsste ihn nochmal gucken. Aber eigentlich finde ich Across the Spider-Verse den viel spannenderen Film. Aber Jake Johnson fehlt mir. Ja.
Da war ich auch ein wenig enttäuscht. Also ich war enttäuscht, wie krass die Rolle von Peter gekürzt wurde in diesem Film. Also.
Aber die Aussicht auf mehr ist da. Auch die
Aussicht auf mehr ist definitiv da. Aber eine der unfassbaren Stärken für mich auch von Into the Spider-Verse ist die Dynamik zwischen Peter und Miles. Beide lernen voneinander. Einer muss so ein bisschen wieder richtig zu Spider-Man werden, nachdem er es verlernt hat. Und nachdem er diesen Responsibility-Part hinter sich gelassen hat. Einer muss überhaupt erst anfangen, Spider-Man zu werden. Wir haben da Mentor und Mentee. Mhm. Und in der ersten Hälfte lernt Miles noch extrem viel von Peter. Aber zum Schluss lernt halt auch Peter was von Miles. Und das ist so eine schöne Mentoren-Mentee-Rolle.
Ja, absolut. Das fehlt mir hier an dem Film. Ich find's aber spannend, wie die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt wird. Das ist so spannend und geil. Ja. Also, da kommen wir im Spoiler-Part zu. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die Eltern von Miles Morales, die mir hier noch mehr im Gedächtnis geblieben sind als im ersten. Brian Tyree heißt da eine Darsteller und die Darstellerin, Brian Tyree
Henry. Ja, den magst du, der ist doch in deinem Lieblingsfilm.
Bullet-Dings habe ich ihn neulich gesehen, in Bullet Train. Da hat er den Bruder gespielt von Aaron Tyler Johnson. Oh mein Gott, hat er in Eternals mitgespielt?
Ja.
Oh nein, das stimmt. Ja. Jetzt, du hast recht. Er war ja der Ingenieur, der die Atombombe erfunden hat. Quasi der Oppenheimer für Arme, sage ich jetzt wegen Eternals, nicht wegen ihm.
Genau.
Aber an ihm liegt es ja nicht. Aber er ist ein fantastischer Voice Actor am Himmel.
Ja. Also
er ist auch super in Bullet Train übrigens. Also Bullet Train ist ja nicht so mein Film, aber er und Aaron Tyler Johnson zusammen waren, das waren geile Brüder. Von denen hätte ich gerne einen Film gesehen, nur die zwei.
Ja, so eine Buddy-Cop-Nummer mit den beiden.
Ja, absolut. Und seine Frau, also die Mutter von Miles Morales, wird halt von Luna Lorne Velez gespielt. Und ich weiß gar nicht, wie du zu der Serie stehst. Dexter.
Ja, super.
Da ist sie ja die Chefin von Dexter und da ist sie fantastisch. Und auch da hätte ich die Stimme ehrlich gesagt nicht wiedererkannt. Im Nachhinein ergibt es natürlich total Sinn, wenn ich jetzt beides nebeneinander halte. Und ich finde, die zwei haben so eine tolle Chemie. Und normalerweise gehen mir Kinder- und Elternbeziehungen, das geht mir sehr schnell auf den Sack. Und hier nicht. Gerade ja. In Across the Spider-Verse finde ich das wirklich die dynamischsten und spannendsten Szenen, wenn die Eltern mit Miles Morales in Konflikt stehen.
Ja, aber das sind auch gute Spidey-Stories.
Das ist
erneut,
richtig.
Erneut. In den guten Spider-Man-Filmen ist die Dynamik Tante May und Peter sehr wichtig. Mhm. Und auch seine Beziehung zu seinem Onkel Ben, bevor er hops geht,
ja.
ist extrem wichtig. Und du musst diese Bindung auch aufbauen, damit das Drama danach dich trifft mit Ben.
Ja, und das funktioniert in Across, auch wegen denen.
Mhm.
Neu dabei sind, ich habe die Stimme erkannt, aber ich wusste nicht, wer war das? The Spot, der Antagonist dieses Films, der Hauptantagonist, sagen wir es mal so, ist Jason Schwartzman.
Mhm.
Den habe ich wiedererkannt. Und Oscar Isaac natürlich, als großer Star Wars-Fan.
Den haben die sogar nach ihm animiert. Also, der sieht schon Oscar Isaac sogar ähnlich.
Ich finde, der sieht nur von hinten aus wie Oscar Isaac wegen den Haaren, aber das Gesicht halt gar nicht, was ja okay ist. Es ist ja ein Animationsfilm.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht das Ziel gewesen, dass er aussieht wie Oscar Isaac. Aber wie geil übrigens der gecastet, also wie perfekt es passt, weil seine Spider-Man-Figur ist ja Miguel O'Hara.
Mhm.
Ne? Und Oscar Isaac kann ja sowohl Südamerikaner als auch Iren spielen, weil er von beiden Kulturen abstammt.
Mhm.
Oscar Isaac. Man hört es ja eigentlich schon am Namen. Also noch Hebräische auch noch. In dem ist ja alles drin, in Oscar Isaac. Und er ist ja die Idealbesetzung für jemand, der Miguel O'Hara heißt. So, also kann man sich ja gar nicht zusammenschmieden. Ich meine, ich kenne die Comicvorlage nicht, aber es ist eine Comicvorlage, oder? Mich würde nicht,
ja,
also fast
es.
Jeder Spidey hat hier eine Comicvorlage. Mich würde aber nicht wundern, wenn viele erfunden sind, nur für den Film. Man merkt es bloß nicht, weil es so gut zusammenpasst.
Ja, übrigens hier diese wie heißt sie noch gleich? Ist es Jessica Drew, diese eine Spider-Woman, die man auch schon im Trailer sieht mit dem Motorrad?
Ich weiß nicht, wer sie spricht. Jessica
Aber
Drew?
Da wollte ich nur einen Shoutout geben, weil in der deutschen Version wird sie von einer Freundin von mir gesprochen.
Nein.
Ja.
Cool.
Der Nurjan, die spricht sie.
Warte mal, ist das Marco Cass? Ist das die Cass? War das die? Oder ist das die mit der Brille, mit dem Avatar? War das die Cass?
Nee. Die richtig auf dem Feld ist, die in der Eröffnungsszene mit Gwen auch da zu sehen ist.
In der Eröffnungsszene mit Gwen.
Ja,
ich weiß, aber das ist. Ah, Jessica Drew. Doch, du hast recht, Jessica Drew. Weil ich sehe gerade, das ist mir gar nicht aufgefallen, Amanda Stenberg spielt auch mit.
Okay.
Das ist die, lass mich nicht lügen, ja genau, die in The Acolyte die Hauptrolle spielt.
Okay.
Die ist mir auch toll. Also sie als Darstellerin. Also da habe ich so eine Faszination entwickelt, weil ihre Interviews, also wenn du die Interviews siehst, also die sind hardcore Star Wars-Fan. Also das ist halt, sie ist halt auf der Star Wars Celebration im Padma Amidala Cosplay aus Episode 2 rumgelaufen. Einfach weil sie es kann, und wenn du Behind the Scenes Sachen von The Acolyte siehst, von der Star Wars Serie, da hat die dauernd Star Wars Shirts an. Die kann gar nicht aufhören. Die ist ja voll der Freak, wenn es um Star Wars geht. Und das finde ich einfach so charmant, und auch ihre Interviews fand ich so charmant, dass ich es wirklich gar nicht abwarten kann, The Acolyte endlich zu schauen. Apropos Serien, ein Darsteller, den ich mal ganz toll finde, spielt hier auch mit, der den Vater von Gwen Stacy spielt, George Stacy, das ist Shea Whigham. Den kennt man von 1000 Nebenrollen, aber mir am meisten im Gedächtnis bleibt er immer für seine Rolle in Boardwalk Empire.
Hm.
Als der Bruder von Steve Buscemi.
Okay.
Und war da noch überall mitgespielt, müsst schon überlegen, aber es ist echt viel. Hat er nicht sogar in Sopranos auch schon mitgespielt?
Ja, und es gibt sogar einen Auftritt von Jorma Christopher Taccone, den viele kennen als ein Teil des Trios The Lonely Island.
Welcher von denen ist das?
Der aussieht wie der Kleinste. Also nicht Andy Samberg.
Ja.
Nicht Andy Samberg und nicht der mit der Brille.
Er hat übrigens nicht in Sopranos mitgespielt. Ich habe mich natürlich getäuscht. Aber es liegt auch daran, weil Boardwalk Empire von den Machern von Sopranos ist. Da kann man das schon mal durcheinander bringen. Egal. Also da passiert viel. Alles andere wären Spoiler, glaube ich. Also wenn wir noch weitergehen bei den Rollen, sind wir bei Spoilern.
Auf jeden Fall nicht Akiva Schaffer und nicht Andy Samberg, sondern der andere von denen.
Aha.
Spielt mit, hat eine kurze Rolle, die auch ganz witzig war, meiner Meinung nach.
Wir haben ja schon ein bisschen über Animation geredet. Wenn wir über Animation reden und über die Orte, ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir in den Spoiler-Part müssen.
Oh ja. Dann kann ich ja direkt sagen, wen er spricht.
Also, Achtung, Spoiler. Eve spoilert jetzt den ersten Cameo. Wer spricht wen?
Ein Mitglied aus The Lonely Island. Du kennst ja dieses Duo.
Ja, klar.
Also es ist Andy Samberg.
Nee, das ist ein Duo. Ich dachte, es sind drei.
Nein, es sind drei.
Es ist echt ein Duo. Doch, es sind drei, ne?
Es ist ein Trio.
Ja, so, ich habe das Duo gesagt. Sorry, ich habe
gerade es ist ein Trio. Es gibt Andy Samberg, Akiva Schäfer und Jorma Christopher Taccone. Mhm. Und letzterer spricht Renaissance Vulture.
Ach so.
Ja. Okay.
Das ist nicht mal ein harter Spoiler.
Nee, aber allein, dass es das gibt. Also, dass der wie aus so einem Picasso-Universum kommt. Und
da sind wir bei den Animationsstilen. Ja, es sieht wirklich aus wie Papier.
Papier slash Papyrus. Mhm. Gleichzeitig, wenn du genau hinguckst, sind da sogar Notizen auf seiner Haut geschrieben. Mhm. Also, es ist unfassbar.
Ja.
Und das fand ich halt auch geil. Es ist echt lange her, dass ich so einen Film gesehen habe, wo erst nach 20 Minuten überhaupt die Title Card kam. Dass wir anfangen mit komplett Gwen Stacy erstmal und einfach so ihre Backstory nochmal haben. Ich fand das ziemlich geil, diesen Twist, dass Peter Parker, wir wussten ja, dass Peter Parker in ihrem Universum gestorben ist. Wir wussten aber nicht, dass er zu The Lizard wurde.
Mhm.
Was cool ist. Was ich richtig cool. Und auf dem Ball auch noch gestorben ist.
Dass sie ihn umgebracht hat. Dieses Ganze, also wie wir das so zu sehen, war halt,
genau.
Und passt zu Gwen Stacy, weil wir haben ja immer wieder gemerkt im Multiversum, wenn Rollen vertauscht werden, trifft es jemand anderen, weil es alles sehr schicksalhaft im Spider-Man-Universum. Das ist ja das große Thema dieses Films. Wie schicksalhaft eigentlich Spider-Man als Figur in fast jeder Iteration ist.
Mhm, genau, und deswegen haben wir ja Miguel O'Hara, der das alles so ein bisschen einhalten will. Und da ist auch direkt der Name-Drop in dieser Öffnungsszene wegen Doctor Strange und Tom Holland, ist alles Kanon.
Mhm.
Dass er dem auch noch sauer ist, dass er da mit dem Multiversum spielt. Wir sehen sogar, wenn das Multiversum gezeigt wird, sehen wir 1:1 die Verzweigung aus Loki.
Stimmt.
Also 1:1.
Ja, du hast recht.
Und also es ist alles miteinander, alles. Dieser Film connectet einfach alles.
Er connectet ja sogar, also wirklich auch die Realverfilmung. Aber jetzt muss ich ganz kurz, habe ich nicht richtig aufgepasst oder kann es sein, dass du Tom Holland Spider-Man nicht siehst?
Du siehst ihn nicht, er wird nur gedroppt. Er wird nur Name-Drop.
Das ist definitiv Rechteüberschneidung. Deswegen, wie du sagst, der Name-Drop mit Doctor Strange, siehst du nicht. Aber woran Sony natürlich uneingeschränkt die Rechte hat, ist Amazing Spider-Man mit Garfield und natürlich die Spider-Man-Reihe von Sam Raimi. Und deswegen siehst du diese Sachen.
Und natürlich Venom, weil in dem Universum sind wir auch ganz kurz.
Stimmt, natürlich mit dem Gastauftritt von Donald Glover.
Nein, Donald Glover ist aus Spider-Man Homecoming.
Nee, der ist aus Homecoming, du hast recht, natürlich ist es Homecoming.
Ja.
Der ist ja der Prowler.
Da ist ja der Prowler,
also erst, dann ist er der Onkel Aaron, ne?
Genau.
Genau.
Aber es gibt das Venom-Universum kurz von Tom Hardy.
Ja.
Und zwar, wenn The Spot in diesem Späti kurz
auftaucht. Ach so, ja klar, natürlich.
Von der alten Lady,
ja.
Die überhaupt unbeeindruckt ist von allem, was sie erzählt, weil sie ja schon diesen Symbionten kennt, der da Leute frisst.
Ja, logisch, hätte ich schon alles gesehen.
Das war witzig, auch das Lego-Spidey-Universum.
Auch geil, dass sie ein Crossover mit sich selbst machen, mit Lego.
Ja, und J.K. Simmons trotzdem kurz J. Jonah Jameson spricht.
Auch super, stimmt.
Das heißt, jetzt haben wir die Bestätigung, die eine Konstante in jedem fucking Spider-Universum wird J. Jonah Jameson von J.K. Simmons verkörpert. So.
Ja, das stimmt.
So, Andrew Garfield, Tom Holland.
Oh, lass mich Prediction machen. Beyond the Spider-Verse, J.K. Simmons.
Ja. Also er hatte ja hier kurz einen kurzen Auftritt. Also
ja, aber dass er selber in dem Animationsuniversum vorkommt, ist jetzt meine Prediction.
Das wäre super.
Das passt ja, wenn sie eine Stimme schon haben. Weil für Lego war das einfach zu geil, aber für Beyond kannst du einfach noch einen Schritt weiter denken und dann hat er auch eine Animationsfigur.
Meat. Christmas Meat. Super. Das ist das, was er Spidey verspricht, anstatt einen Job. Liebe ich die Szene.
Ja, so. es ist alles super. Also auch die Cameos und, lustig, ja. Und passt direkt, zur Story, Entschuldigung, es ist nicht nur Cameos. Also wir
es ist nicht nur Cameos.
Hier, guck mal, der war da und der war da. Nee, es geht um Schicksalhaftigkeit von Spider-Man, das ist das Thema.
Ja, es ist, das ist ja der Punkt. Miles Morales, ich habe ja gesagt, dass das auch ein klassischer Underdog ist. Nach diesem Film ist Miles Morales der größte Underdog in der Spidey-Geschichte, weil er eine Anomalie ist, seine reine Existenz hätte es nicht geben sollen. Ja. Und das Tolle ist, die Meta-Aussage dieses Films ist, sich gegen die Klischees aus Spider-Man-Stories zu wehren. Und das finde ich geil. So, weil, also es ist wirklich in jederlei Hinsicht und das auf zwei Ebenen. Das verbindet tatsächlich sowohl Schurke als auch Held, was ich auch cool finde, weil ich mag es, wenn es bei Spidey eine Dynamik gibt zwischen Held und Schurke.
Aber die gibt's ja fast immer, muss man dazu sagen, auch bei den schlechteren Filmen.
Außer bei den Tom Holland Sachen. Vulture war ein Gegner von Stark oder war nur zufällig der Papa von seinem Date. Aber
das ist die gemeinsame Verbindung, die beide haben. Aber du hast recht, das ist über eine Ecke.
Ja, genau.
Deswegen funktioniert es jetzt gerade so. Das funktioniert
Aber wenn du dir die Raimi-Filme anschaust.
Ja, ich weiß. Das
ist viel, da spielt er sogar mit Farben. Doc Ock hat immer rot an, Spidey blau, zusammen ergeben sie Spider-Man. Doc Ock ist Wissenschaftler und Nerd, aber sogar mit einer rothaarigen Frau verheiratet. Das heißt, er hat all das in Einklang gebracht, was Pete nicht hinkriegt.
Ja.
Weißt du? Ja, also das ist ganz bewusst von Raimi. Also deswegen, diese Filme, die kannst du gucken und entdeckst immer wieder. Er spielt immer mit Farben. Die Thanksgiving-Szene in Spider-Man 1, jeder hat ein Geheimnis am Tisch, jeder. Ja. Und du siehst sehr viel an den Farben. Willem Dafoe's, ich muss es kurz erklären. Also ich weiß, dass du es lieben wirst. Du liebst ja solche Anekdoten. Ja, das liebst du ja wirklich.
Solche Deutungen, das ist keine Anekdote. Ja.
Willem Dafoe hat gerade gegen Spidey gekämpft in dem Film als Green Goblin. Und die treffen sich ja alle beim Thanksgiving-Essen. Und jeder hat ein Geheimnis. Und anhand von deren Klamotten kannst du alles über die sagen. Und zwar, Norman Osborn läuft rein und trägt blau-rot, weil er sich jetzt von seiner guten Seite zeigen möchte am Tisch. Er trägt Spider-Man-Farben.
Okay.
Er trägt Spider-Man-Farben. Ja. Okay. Peter möchte so krass wie möglich davon ablenken, nicht Spider-Man zu sein. Er versteckt sich ja wortwörtlich. Das ist die Szene, wo der Bluttropfen runterkommt und so weiter. Ne? Was trägt er? Grüne Farben, wie der Goblin. Okay, was cool ist. Harry trägt blau und grün, weil er hin und her gerissen ist zwischen Spidey und Dingsbums.
Ja.
Und Mary Jane Watson trägt ein schwarzes Kleid. Da denkt man sich, okay, da hat man sich gar nicht Gedanken gemacht. Doch hat man, denn wenn man vorher diese Paradeszene gesehen hat, da läuft sie in so einem roten Kimono schon fast rum. Ja. Und da sagt Harry in einer Throwaway-Line, warum hast du nicht das schwarze Kleid angezogen? Mein Vater mag schwarz. Mhm. Ja. Und sie hat es einfach an, es wird nicht nochmal erwähnt. Ja. Und das heißt, erneut muss sie sich fügen in ihrer Klamottenwahl. Mhm. Und das ist super geil. Und das ist alles in dieser einen Szene.
Das stimmt.
Und was ich sagen wollte, wegen der Meta-Aussage des Films. Mhm. Wir erfahren ja, dass die Spinne, die Miles gebissen hat, die kam nicht aus seinem Universum. Mhm. Okay, das heißt, er ist eine Anomalie. Die Tatsache, dass es ihn gibt, führt dazu, dass dieser Peter Parker aus Teil 1 überhaupt gestorben ist. Mhm. Und es geht gegen alle Spider-Man-Regeln. Ja, weil wir sehen dann auch, manche Tode sind notwendig. Wir sehen ja sogar noch mal Ben Parkers Tod aus, dass das immer passieren muss, aus Raimi's Spider-Man-Film. Wir sehen das ja im Film, in Across the Spider-Verse. Wir sehen den Tod von Captain Stacy mit Andrew Garfields Spider-Man. Ja.
Wir wissen seit Tom Holland's Spider-Man No Way Home, dass auch da das Schicksal zuschlägt, auch wenn sie es uns nicht zeigen. Wenn es nicht Ben, Onkel Ben ist, dann ist es eben die
Tante May. Genau. Und das zweite Klischee, gegen das der Film kämpfen möchte, sind Bad Guys of the Week.
Mhm.
Und zwar, es gibt ja sowas wie Bad Guys of the Week, gibt es sogar in Andrew Garfields The Amazing Spider-Man 2, da ist Paul Giamatti's Rhino genau das.
Absolut. Ja?
Und der Bad Guy wehrt sich gegen dieses Klischee und wird zur größten Bedrohung, die wir je hatten. Und indem er die ist, zieht er an Miles, um ihn doch seinem Schicksal näher zu bringen. Stimmt. Während er sich dagegen wehrt.
Ja.
Und das ist geil.
Das ist super. Und weil der Film so clever ist, macht er etwas, was ich daran liebe. Wenn du schon einen langen Film hast. Wir hatten das übrigens, ich hatte es neulich noch mal, weil ich ja Batman noch mal geguckt habe, The Batman.
Mhm.
Wenn du schon einen langen Film hast, der sich nicht an die normalen Konventionen hält, in Anführungsstrichen, nicht einen normalen Helden. In Wirklichkeit haben sie alle eine Heldenreise. Mhm. In Wirklichkeit haben sie, wenn sie nicht eine Dreiaktstruktur haben, haben sie eine Fünfaktstruktur oder eine vergleichbare dramaturgische Struktur aus der Dramenlehre, die uns durch diese Heldenreise führt. Wenn du das aber nicht so in your face normal hast, wie eine 0815 Origin Story von irgendeinem Superheldenfilm, ne, dann denkst du, fängst du an, bei einer Comic-Umsetzung in Comics zu denken. Du fängst an, in Kapiteln zu denken, wie Tarantino. Du fängst an, in komplett unterschiedlichen Sequenzen zu denken, die sich aber an diesen 5 Akten mindestens, in dem Fall mindestens, entlang hangeln. Und du hast ja schon gesagt, ich habe tatsächlich auf die Uhr geschaut. Ich hatte meine Stoppuhr an, meine Speedmaster, mein Omega Speedmaster. Ich meine natürlich die Moonswatch, also nicht ganz so cool wie ein Omega Speedmaster. Und habe die Zeit gestoppt. Es war wirklich genau 20 Minuten war der Gwen Stacy Part am Anfang. Es war wirklich genau ein Kapitel. Es war eigentlich schon fast nach Dramenlehre der erste Akt.
Ja, ja, aber oder ein Prolog in dem Hinsicht.
Ja, oder ein Prolog. Je nachdem, wie du es interpretierst, richtig. Wenn du an die Dreiaktstruktur denkst, ist es eigentlich der erste Akt. Es ist definitiv für diesen Riesenfilm ein Prolog, nur ein Prolog. Aber du hast halt tatsächlich diese Zeithäppchen. Du hast diese 20-Minuten-Häppchen bis 40-Minuten-Häppchen, je nachdem, welchem Akt du dich befindest. Und das führt immer wieder die Story weiter, und weil wir in verschiedenen Kapiteln denken und eben in verschiedenen Universen denken, siehst du das auch am Animationsstil. Das Storytelling geht damit, unterschiedliches Universum, unterschiedlicher Animationsstil. Oh, hier haben wir den Part in quasi Indien, und das fühlt sich anders an, und das ist ein ganz anderer Teil der Geschichte. Und wenn du wie bei The Batman, also wenn du an The Batman zurückdenkst, du hast halt diesen Riddler-Part, du hast diesen The Cat and the Bat Part, du hast diesen reinen der Pinguin Part und so weiter und so fort. Du hast all diese verschiedenen Hefte, die, wenn du sie einzeln am Kiosk kaufst, nach ein paar Monaten einen Graphic Novel ergeben, eine in sich geschlossene Geschichte, die als Sammelband nochmal verkauft wird. Und das schätze ich an solchen Comicfilmen. Das schätze ich an The Batman, und ich liebe es an Across the Spider-Verse.
Absolut, absolut. Und ich sag's mal so, es kommen ein paar obskure Figuren vor, auf die sich Spidey-Fans auch lange gefreut haben, sie mal zu sehen, die es auch wirklich gibt. Ich meine, Ben Reilly hat gleich 2 Auftritte.
Ich habe Ben Reilly nochmal.
Ben Reilly ist die Scarlet Spider. Das ist der, der kurz Depri mit seiner Lederjacke an der Wand steht.
Ich weiß gerade nicht.
Und ist so viel aus diesem Film. Ha? Nein, also er taucht 2-mal auf. Einmal auf der Jagd gegen
sowieso, da taucht jeder auf.
Genau. Also er sieht halt so aus, er hat halt wie solche er hat wie so eine blaue Weste an über sein Spider-Man-Kostüm.
Okay, ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
Und es gibt eine Szene, wo sie durch die Halle laufen und Ben Reilly steht da gegen eine Wand und macht einen auf Emo.
Ja, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, auf jeden Fall.
Also, das ist so toll. Und der Original 70er Spider-Man kommt kurz an und dann spielt sogar seine Mucke. Weil der eigene Theme-Song einfach kommt. Wenn
der 90er Spider-Man kommt auch vor, glaube ich. Ja, ne?
Der PlayStation 4 oder 5 Spider-Man ist zu sehen.
Beides. Beides. Es gibt ein 5er Remake davon, ja.
Der Spectacular Spider-Man aus der animierten Serie, die es auch auf Disney Plus zu streamen gibt, ist jetzt da.
Aber witzig, dass du es gerade sagst, wenn der PlayStation Spider-Man vorkommt, bedeutet das, dass der Miles PlayStation 5 Spider-Man, der ist nur PlayStation 5, dass es den auch gibt. Mhm. Aber den zeigen sie ihm nicht, weil zum Storytelling gehört ist, dass dieser Miles, den wir sehen, eine Anomalie ist. Du siehst keinen anderen Miles, oder? Siehst du irgendeinen anderen Miles? Ich meine, es ist klar, dass es welche geben
muss.
Doch,
wir sehen einen anderen Miles.
Achso, sehen wir echt einen anderen Miles?
Aber keinen anderen Miles Spider-Man.
Achso, ja, das ist der Punkt. Weil wir sehen natürlich einen anderen Onkel Aaron, also Donald Glover. Das heißt, es muss auch einen anderen Miles geben.
Ja, klar. Und den wird man jetzt 100% ins MCU bringen.
Ich weiß nicht, ob es 100% ist, aber stimmt, du hast recht, das ist jetzt noch.
Das sage ich schon seit Homecoming, seitdem dieser Donald Glover
Cameo. Ja gut, aber da war das ja wirklich impliziert, aber die haben es ja nicht weiterverfolgt.
Naja, aber das war ja sein Onkel und deswegen.
Es war irgendwo klar, aber irgendwo ist es dann halt auch gar nicht passiert.
Ja.
Genug also, Mentorengeschichten, weil das wäre echt eine interessante Dynamik, wenn Tom Holland auf einmal ein Mentor ist.
Ja.
Er war so abhängig von Mentoren in seiner
Spider-Man-Rolle. Mir noch ein bisschen zu jung dafür, für Mentorenrolle.
In Wirklichkeit ja nicht mehr. In Wirklichkeit ist er ja alt genug. Aber er sieht halt noch mal 10 Jahre jünger aus, als er ist.
Ja, ja. Ich fand auch diese ruhigen Momente so toll. Weil das Witzige ist, wenn der Film aufdreht, lässt er nicht mehr locker. Ja. Dann ist es so ein bisschen, die positive Version von dem, was Martin Scorsese über diese Filme sagt. Und zwar ist es eine Achterbahnfahrt.
Ja.
Okay?
Ja.
Aber als Kompliment meine ich diesmal.
Ja.
Und aber davor, Leute vergessen, und wenn die den Film unterstellen, dass der halt nur Achterbahnfahrt, stimmt gar nicht. Es gibt eine Szene, die ist fast 15 Minuten im gleichen Setting. Und zwar, da ist Miles erst oben in so einem Turm mit Gwen, redet einfach mit ihr. Mhm. Dann kommen die Eltern dazu, dann geht Gwen wieder, dann bleibt er mit seiner Mutter, hat mit ihr einen langen Talk.
Ja.
Und das sind so alles Sachen, die so wichtig sind für so eine klassische Spider-Man-Sequel-Story, wo Miles jetzt Probleme hat, weil er Spider-Man ist, mit seinem Privatleben.
Ja.
Und ich mag das. Ich mag es auch krass gerne, den Gag mit dem Kuchen, den er da geholt hat, wo er so viel Information drauf hat. Und wenn er dann ankommt, steht irgendwie, I'm not proud oder so.
Da sind wir halt so auch so nah dran am Spider-Man 2.
Ja.
Und da, weißt du, das ist mir so wichtig an Spider-Man 2. Diese Pizza-Szenen, wie er sein Leben nicht vereinbaren kann. Und das überschneidet so schön Across the Spider-Verse.
Mit der
Kuchen. Ohne es zu wiederholen.
Ja.
Und deswegen, also ich muss den nochmal sehen, ich muss auch Into the Spider-Verse nochmal sehen, aber ich bin so begeistert von beiden Filmen.
Mm, ich auch.
Also die kratzen so hart an Spider-Man 2 für mich.
Ich habe dieses Jahr schon 2 Comic-Verfilmungen, die auf meiner Top 10 landen am Ende des Jahres. Ist das nicht verrückt?
Wieso ist das verrückt?
Weil es letztes Jahr nicht der Fall war, außer also Batman.
Aber ganz ehrlich, ich hätte dir das, also ja, aber das war doch klar, dass dieses Jahr, ich meine, allein mit Guardians und mit und Across the Spider-Verse, wenn auch nur ansatzweise so gut ist wie Into the Spider-Verse, war für mich klar, dass 2 Comic-Verfilmungen in den Top 10 des Jahres landen werden.
Absolut. Dieses Jahr ist stark fürs Mainstream-Kino, muss ich einfach sagen. Dieses Jahr ist stärker, ich finde dieses Jahr das Mainstream-Kino und die Big Franchise ist besser als letztes Jahr. So gesagt.
Und es kommt ja noch Dune, ne?
Also ja.
Das müssen wir mal
und wir hatten schon, was wir schon hatten. Wir hatten schon John Wick.
Ja, stimmt. Der war auch so überraschend geil.
Meisterwerk, wenn es um Action geht.
Ja.
Wir hatten Evil Dead Rise. Ich weiß nicht, ob der auf die Top 10 gehört. Das, wenn dann auf Platz 10
bei
oder
dir,
so.
Bei dir schon.
Aber der ist super.
Ja.
Also dieses Jahr ist geil. Kann ich ja sagen.
Ja, und Across the Spider-Verse gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, der gehört
nicht. Wie gesagt, allein wegen der Animation ist der ganz weit vorne. Allein absolut. Dafür. Und das ist halt, und das haben wir ja schon gesagt, das ist ja nicht Blendwerk. Es hat damit zu tun. Und ich hatte es ja auch schon angedeutet, fürs letzte Kapitel ist diese chromatische Verzerrung die bildliche Aussage dieses Films, dass etwas nicht stimmt mit dieser Welt, ist so fucking wichtig.
Ja.
Wir sind im Spoiler-Part, deswegen muss ich nicht erklären, was passiert. Aber ich habe eine Frage an dich.
Mhm.
Hast du das letzte Kapitel vorhergesehen oder nicht?
Dass er im falschen Universum landet?
Ja.
Ja.
Okay, ich auch. Woran hast du es erkannt? Bei mir war es wirklich die fucking Spinne.
Ja, es war eine Throwaway-Line, als sie diesen Apparat erklärt haben.
Ja.
Und die haben gesagt, anhand deiner DNA schickt er dich in dein Place of Origin.
Ja.
Und dann dachte ich mir, aber das macht er doch an der Spider-DNA. Und ihn hat ja die falsche Spinne gebissen, nicht aus seiner.
Ja. Ah, okay, das ist absolut logisch. Bei mir war es einfach die fucking 42. Ich kann mich gar nicht erinnern an Into the Spider-Verse, dass die 42 auf dieser Spinne drauf tätowiert war.
Ja, aber
war
das witzig.
So? Frage an dich, als jemand das mehrmals geguckt hat? Okay.
Ja. Aber das ist noch geiler, wenn du Across the Spider-Verse ein zweites Mal siehst, ist halt noch offensichtlicher. Weil da gibt's diese Expositionszeile, wo sie erklären, wie diese Zurück-nach-Hause-Schicken-Technologie funktioniert.
Ja.
Erwähnen sie in einem Satz.
Ja.
Und du denkst, das ist so unnötig, aber das ist so Hidden Exposition eigentlich. Ja. Weil, wenn du aufpasst, weißt du jetzt eigentlich, was der Twist sein wird. Aber es ist halt auch so cool geschnitten, wie Gwen dann da ankommt. Und Gwen ist in dem richtigen Ding. Und das finde ich übrigens auch cool.
Und da auch, wenn man genau hinsieht, sieht man das alleine am Zeichenstil.
Mhm.
Aber dadurch, dass es ein dunkles Zimmer ist und so, achtet man vielleicht nicht so drauf.
Und auch die Bilder sind nicht an der Wand, die da sein sollten, auch so.
Es ist ein bisschen zu offensichtlich, weil wir sind jetzt 2 Personen, das heißt 100% von uns haben es schon direkt gesehen. Aber dass es ja trotzdem funktioniert als emotionale Szene, spricht für die Szene.
Ja, und was auch funktioniert, ist, dass dann Gwen mit ihrer Gegenbewegung kommt und der sich dann doch Peter Parker anschließt und wir bringen Penny Parker zurück.
Mhm.
Ich habe hier Peter Parker nirgendwo gesehen, muss ich
sagen.
Doch,
der war da auch da.
War der auch da?
Der war auch bei der Gruppe dabei.
Aber auf jeden Fall war Spider-Man Noir dabei, das heißt Nick Cage is back, baby.
Ja.
Was herrlich ist.
Ja.
Es gab diesen einen Witz, der auf Deutsch nicht zieht.
Welcher?
Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Englisch.
Okay. Und da gibt's den Gag mit der ATM-Maschine.
Ja, ja. ATM-Maschine heißt schon AT-Maschine-Maschine dann.
Genau. Und in der deutschen Fassung sagt der Geldautomat, und dann sagt Miles, Wieso nennt man das Ding eigentlich Geldautomat, wenn da gar keine Tomaten drin sind? Wirklich.
Okay, das ist ja, die machen ihn ja aktiv dumm.
Ja, ja, die machen ihn aktiv dumm. Dabei ist ja diese Throwaway-Line, die er hat über ATM, ist ja, um zu beweisen, was für ein Smartass er ist. So. Also, das hat irgendwie den negativen Effekt.
Ja, das ist bescheuert.
Das ist sehr bescheuert.
Ist wirklich, da hättest du was ganz anderes einfach ausdenken müssen.
Ja, oder hättest einfach auch ATM sagen können, die meisten wissen, was ein ATM ist.
Ja, oder das, oder wechselst die Idee. Also zum Beispiel, also du hättest ja auch, keine Ahnung, hätte er über SEO, über Search Engine Optimization philosophiert und dann sich gefragt, warum man SEO-Optimierung sagt, wenn das O schon für Optimierung steht. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, was ich sage, weil ich jetzt nicht die bessere Lösung aus dem Ärmel schütteln kann. Aber ein Beispiel dafür habe ich ja schon mal genannt, als ich dir gesagt habe, dass eine der besten, wenn nicht die beste Marvel-Serie überhaupt, Moon Girl und Devil Dinosaurs. Und die haben diesen genialen Gag mit dem Grounding. Weil du quasi einen Elektroter hast und sie fragt sich, wie kann sie denn ihn besiegen? Und sie als clevere Schülerin sagt, oh, ich habe eine Idee, ich erde ihn. Wir müssen ihn erden. Und dann sagt ihre Freundin durchs Telefon, du meinst, wir müssen sie zur Seite nehmen und ihr wirklich sagen, was wichtig ist im Leben? Und ich so, nein, wir müssen sie also erden, schön an einem Seil auf dem Boden und so weiter. Und im Englischen ist es aber Grounding. Und Grounding bedeutet im Englischen auch Schubarrest. So, und dann funktioniert das. Das ist so geil gerettet. Und das hier ist nicht geil gerettet mit Geldautomat und Tomaten.
Ist so ähnlich wie bei ganz schlimm Simpsons Halloween auf Deutsch. Also Das haben die ganz verschissen. Es gibt eine Parodie von The Shining, die heißt im Original The Shining. Ja. Und dann sagt Groundskeeper Willy zu Bart, you have The Shining. And you mean The Shining. Shh, you wanna get sued? Ja. Okay, das ist der Gag. Ja. Und auf Deutsch? Mein Junge, du hast das Shining. Du meinst, die Sonne scheint? Was, willst du verklagt werden? Und ich, hä?
Das willst du verklagt werden, macht ja keinen Sinn mehr. Bis dahin geht's. Aber dafür ist ja auch Simpsons berühmt. Tolle Stimmen, aber eigentlich eine beschissene, also wirklich beschissene Übersetzung, wenn man komplett durchgeht. Es ist schwierig, weil viele Gags haben sie auch geil gemacht, wie KLUK, klug und so, ne? Das funktioniert alles. Ich will jetzt nicht die Simpsons zu viel Shade drauf werfen, aber ja, teilweise haben sie so gute Vorlagen einfach verkackt wie Pay-TV und Pray-TV. Das ist dann BTV. Das ist diese Zwang, alles zu übersetzen. Du kannst ja auch Pray-TV dazu sagen und es dabei belassen. Das ist nämlich ein Verrat an dem Prinzip der Simpsons. Das Prinzip der Simpsons ist, 90% aller Gags erkennt jeder Mensch. Die sind lustig. Man erkennt, dass sie lustig sind. Die anderen 10% kennt nicht jeder. Aber die 10% der Leute, die diesen Gag verstehen, feiern ihn dafür umso mehr. Das ist ein Grundprinzip der Simpsons, das Matt Groening ausgerufen hat. Und das aber eine schlechte deutsche Übersetzung, und ich rede jetzt nur von der Übersetzung, nicht von den Stimmen, das dann genau dieses Prinzip verrät. Du kannst es auch so machen.
Kennst du nicht zum Beispiel den Uruguay-Witz?
Nee.
Wo Homer Simpson...
Ach so, wegen you're gay dann auf Englisch.
You are gay. Ja, und auf Deutsch, Uruguay, hihihi, du bist schwul. Und ich...
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Ja.
So, also es ist, ja. Ganz egal, ich fand es krass, dass in, dass jetzt auch schon drauf angespielt wird. Das weiß ich aus den Games, ich habe die Games nie gezockt, aber dass Miles' Vater sterben soll. Und dass es ja darum geht, dass er das verhindern will. Und das finde ich mega spannend. Er will seinen Ben Parker-Moment verhindern.
Ja.
Das ist wahnsinnig.
Geile Idee. Gegen das Schicksal ankämpfen. Und es kommt noch dazu, wir als Zuschauer haben nicht die Lösung parat. Wir sehen dank Gwen Stacy, dass es andere Möglichkeiten gäbe. Wir sehen aber auch, dass es genauso gut dazu führen kann, dass das Universum im Arsch ist.
Wie so, bei Miguel.
Und wir sehen auch, weil wir den Vater mittlerweile besser verstehen und die Mutter mittlerweile besser verstehen und Miles Morales mittlerweile besser verstehen, verstehen wir auch, dass das ein ganz schwieriger Konflikt wird, dass der andere seine Karriere einstellt. Ja. Also wie das auch zu transportieren ist. Auch dieses Offenlegen, dass man Spider-Man ist gegenüber der Familie. Selbst wenn man das alles erklärt mit Schicksal und Multiversum und so weiter, ich sehe gerade nicht, wie es dazu führt, dass die Familie ihn hier unterstützt, ihm glaubt, den Beruf niederlegt, um nicht das Universum zum Implodieren zu bringen, das Schicksal herauszufordern. Ich sehe das alles gerade nicht.
Was ich sehe, ist Folgendes. Ein Heldentod vom Vater. Das sehe ich.
Das wäre eine Möglichkeit.
Das sehe ich.
Aber das ist eine von vielen Möglichkeiten, weißt du? Ich sehe nicht, weiß nicht, ob ich das automatisch so sehe, wenn es ja eine andere Möglichkeit gibt, dass er überlebt.
Ja, und ich fand, dass die indische Version von New York cool. Und diesen Spider-Man auch nicht schlecht.
Ja, generell. Also, wenn mir vielleicht ein bisschen was gefehlt hat, ist, es waren coole Ideen für alle neuen Spider-Man. Aber am Ende, als das alte Team wieder da war, habe ich gemerkt, wie sehr ich das alte Team vermisst habe.
Absolut. Vor allem Nick Cage. Spider-Man Noir ist der absolute Shit. Also ich würde mir auch einen Solo-Film von ihm geben.
Ja.
Das ist ja so witzig, wenn du die Blu-ray hast, die ich habe, hast du noch einen 10-Minuten-Cartoon von Peter Porker. Und siehst dann aber diesen Cartoon und der endet damit, dass er ins Multiversum gezuckt wird. Also ist so wie aus seiner Sicht.
Also du erwartest jetzt, dass das für Spider-Man Noir auch noch passiert?
Und ich hätte lieber auf der Blu-ray gehabt eine Spider-Man Noir-Story.
Auf jeden Fall Spider-Punk hat auch eine eigene Comic-Reihe, habe ich gesehen.
Ja, yeah, Daniel Kaluuya spricht ihn, der ist auch witzig.
Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich finde es auch einfach, andererseits ist es halt so erfrischend, so viele verschiedene.
Hast du Daniel Kaluuya erkannt?
Nee.
Nein?
Wer ist denn das überhaupt nochmal?
Daniel Kaluuya?
Ja,
welcher
war das?
Hauptrolle.
Ach, der von Get Out, stimmt, natürlich. Nee, den hätte ich gar nicht erkannt, der redet ja ganz anders.
Nee, er spricht halt mit seinem britischen Akzent.
Originalakzent, ne?
Ja.
Ja, aber ich habe ihn noch nie in einer britischen Rolle gesehen.
Okay, krass.
Also noch nie, also mir fällt gerade keiner ein. Ich habe ihn immer nur als Amerikaner gesehen. Ich wusste bis jetzt, du es gerade gesagt hast, wusste ich nicht, dass der Brit ist.
Ach so, krass.
Nee, ich habe auch keine Interviews geguckt mit ihm, die sind ja so unangenehm.
Ich habe den mal interviewt.
So viel zu dem Thema.
Wieso? Das war ein nettes Interview, das war voll nett.
Hey, aber ich habe halt so viel, der ist auch dauernd in den Schlagzeilen gewesen, gerade Schatten seines Oscar-Gewinns, wo der so richtig unangenehm ist.
Wirklich? Also ich hatte
hast
den
das
für
nicht,
Black Panther.
Hast du das nicht mitgekriegt?
Nee.
Wofür war das? War das für Get Out? Wo hat er einen Oscar gewonnen? Nee, es war nicht Get Out, oder?
Hat der einen Oscar gewonnen?
Der hat auch irgendwann, natürlich hat der einen Oscar gewonnen.
Daniel Kaluuya?
Ja, natürlich, hier, Oscar, warte für... Ich sag's dir gleich, wenn jetzt das hier mal laden würde. Also ich sehe, dass er einen Oscar gewonnen hat, hier schon auf IMDb. Nur aus irgendwelchen Gründen will das jetzt nicht laden. So, jetzt hier. Gewonnen für Judas and the Black Messiah.
Ach so.
Supporting okay. Role. Er war aber nominiert für Get Out übrigens.
Hm.
Und da gab's nachdem er das Ding in der Hand hatte, gab's so richtig Eklat mit ihm, mit den Journalisten. Und seitdem habe ich ihn abgespeichert in meinem Hinterkopf als sehr schwierige Person in Interviews.
Also bei mir war der lustig. Er hat für mich Groot gesprochen.
Das ist cool.
Ja.
Ja, aber Jared Leto gilt ja auch als super schwierig und das war eines meiner interessantesten Interviews.
Und bei mir war nur einer schwierig bisher. Bleib ich doch.
Hattest du gesagt, wer?
Habe ich schon gesagt, ja.
Wer war's nochmal?
Michael B. Jordan.
Stimmt, ja.
Ja.
Der gilt aber auch generell, als du bist nicht der Einzige, der das sagt.
Der ist eine Diva.
Ja.
Und ich sag's ganz ehrlich, also vielleicht lese ich da zu viel rein, aber für mich erklärt sein privates Verhalten die Art und Weise, wie Creed 3 entstanden ist. Weil er führt Regie und wenn das erste Mal.
Ja.
Und wenn du siehst, wie Adonis Creed inszeniert ist in Creed 3.
Das, ich glaub's sofort. Ich glaub's dir
wo
sofort.
Wo er Regie führt und ihn dann vergleicht mit, wie er noch dargestellt wurde unter Ryan Coogler und dem Regisseur von Teil 2, ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Das sind Welten. Du hast das Gefühl, dass da jemand gerade sehr heiß auf sich selbst ist. Hast du richtig das Gefühl, wenn du Creed 3 schaust? Glaub mir, das ist das Merkmal.
Ich glaube sofort.
Das ist so, wie wenn Shyamalan sich bei Lady in the Water zeigt und sich inszeniert als der Typ, der das Buch schreiben wird, das die Welt ändern wird.
Du, davor auch von M. Night Shyamalan gibt es Horrorgeschichten, was Interviews angeht, aber auch da eins meiner nettesten Interviews.
Ja, der scheint aber auch sympathisch zu sein. Also er hat halt definitiv so seine Allüren.
Er hat halt Bock, über Filme zu reden.
Ja, yeah, genau.
Aber natürlich hat er ein großes Ego.
Absolut. Absolut.
Egal. Wir haben ja irgendwann das Promi-Special, da werden wir nochmal tiefer in diese Materie reingehen, weil die echt spannend ist. Promis und wie sie sich verhalten vor und hinter der Kamera. Haben wir jetzt noch was für den Spoiler-Part? Lass mich kurz überlegen. Also, ach ja, hier für den letzten Akt. Und da kommt jetzt wieder mein mein Schluss zu Back to the Future 2. Mhm. Wie spannend das am Ende wird, wenn alles so langsam aufgelöst wird, auch wenn es meilenweit im Voraus zu sehen war, auch wegen der Farbgebung, weil das Storytelling so effektiv ist. Es ist so spannend. Es ist so ein cooles Ende für so einen zweiten Teil, der eh auf einen dritten ausgelegt ist.
Und es ist das Gegenteil vom Ende von Herr der Ringe 3. Was ich damit meine ist, Herr der Ringe 3 hat gefühlt 6 Enden. Mhm. Und du könntest eigentlich bei jedem Cut machen, dann wäre die Story zu Ende. Ja. Und dieser Film hat auch 6 Szenen, wo man jetzt Fade to Black machen könnte und to be continued. Ja. Aber es geht immer weiter. Das kommt noch der nächste.
Und dieses Ende, und das mag ich ja, Zirkelschluss. Ich liebe es, wenn Anfang das Ende bedingt. War es am Anfang Gwen Stacy nur. Und Gwen Stacy erzählt, was passiert ist. Was bedeutet, du siehst auch Miles, aber halt in ihrem Flashback, in ihrer Erzählung. Mhm. Und dazu dieses Schlagzeug-Solo. Das schon fast, also eigentlich jazzig ist, ne, weil es halt improvisiert ist.
Ja.
Und das ist also perfekt geschnitten, es ist perfekt animiert, es erzählt so viel, ohne sich zu sehr zu wiederholen und dich wieder zurück in diese Welt zu ziehen. Es ist so stark, es war so auf dem Whiplash-Niveau, finde ich, was Musik und Bild angeht, alles zusammen. Und dann hast du ein Ende, das das rezitiert, weil es Bilder aber in der Gegenwartsform, aber mit alten Figuren zeigt, wie eben Peter Parker, wie eben Spider-Man Noir, alle zusammen. Du hast wieder ein Schlagzeug-Solo und das zusammen war so rund zum Anfang des Films. Da hatte ich richtig Gänsehaut. Das fand ich richtig geil.
Ja.
Und wenn dann ein To Be Continued eingeblendet wird, bin ich in dem Fall nicht sauer. Und das passiert selten. Bei den meisten Filmen bin ich sauer, wenn sowas passiert. Ich war bei Infinity War sauer, weil das so ein kalkulierter Bullshit war, auch mit ihrer Marketingkampagne vorher. Ich war bei Matrix sauer, weil der Film echt richtig mäßig ist, Matrix 2. Und dann, wo es endlich spannend wird, kommt To Be Continued rein. Und dann denkst du, fuck you. Das ist doch keine Soap-Opera.
Obwohl ich muss sagen, ich liebe die letzte Szene von Infinity War. Und ich rede nicht von dem Verstorben. Ich liebe die letzte Szene, weil sie trotz allem so eine Antithese ist zu allen klassischen Superheldenfilmen. Und zwar, du siehst den Bad Guy des Films nonverbal in den Sonnenaufgang schauen.
Ja.
Und er ist nicht, er macht nicht irgendwie hahaha, ich habe gewonnen, sondern er ist einfach erleichtert und lächelt. Mhm. Und der Film endet mit dieser sehr starken Musik von Alan Silvestri. Mhm. Und ich mag diese Szene so gerne, muss ich sagen.
Ich gebe dir das, ja.
Also, das ist so, der Bad Guy guckt diesmal in sein verdientes Ende. Guckt den Sonnenaufgang an, ohne böse zu lachen, ohne böse, weil er sieht sich ja als Held trotzdem. Und ich mag das Ende. Deswegen, ich würde Avengers Infinity War cooler finden, wenn er einfach heißen würde Thanos Infinity War. Würde ich cooler finden. Weil der Film fängt halt auch mit ihm an, in Kriegskleidung, und endet mit ihm in seinem Ferienhaus, chillend am Boden. Finde ich geil.
Ja, ich weiß nicht, ob es daran jetzt liegt, Ich fand diesen Marketing-Stunt so ätzend.
Ja, klar. Auch so, die sind alle wirklich tot. Das ist alles blöd.
Im Nachhinein finde ich es dann noch schlimmer. Ich finde ja alles, was danach gekommen ist, Infinity War noch schlechter gemacht hat. Weil, also noch schlechter, weil ich finde ihn ja besonders schlecht. Ich bin ja berühmterweise kein Fan von Infinity War. Und ich meine, ich habe mich drüber aufgeregt, dass der Film so tut, als wären da jetzt lauter Figuren gestorben. Es ist Bullshit, weil sie deren Filme schon angekündigt haben. Es ist einfach Bullshit. Weißt du, ich kann gerade nicht um Spider-Man trauern, wenn ich genau weiß, dass dem nächsten Film von ihm kommt. Das macht nicht, das ist einfach albern.
Das war ja auch das Ding.
Lass mich das kurz zu Ende führen. Ja. Das ist albern. Und die anderen Filme danach haben es noch schlimmer gemacht, weil Figuren, von denen ich dachte, dass sie wirklich gestorben sind, auch wieder da sind. Von Loki bis Vision. Und mir ist klar, dass das nicht derselbe ist.
Und
aber
Gamora.
Der Film tut so, als wäre es dieselbe Figur. Alles, was danach kommt, tut so. Ja, und Gamora.
Alle. Sogar Heimdall hat ein Cameo in Thor Love and Thunder. Ja, in Valhalla, aber er ist wieder da.
Ja,
so.
Das stimmt. Der Einzige, der tatsächlich das wirklich ernst nimmt, ist sogar noch James Gunn mit seiner Gamora. Weil er nochmal herausstellt, dass sie nicht dieselbe ist. Bei ihm ist das ein Thema. Bei den anderen geht's darum, hier hast du ein Callback, was vorher passiert ist, sei wieder so wie vorher. Und dann ist er halt so wie vorher. Und dann ist er de facto dieselbe Figur, auch wenn es eigentlich nicht dieselbe Figur sein soll. Und das war bei Gamora anders. Und deswegen, Infinity War wird für mich mit der Zeit nur schlechter.
Ja, und ich fand es halt auch schlimm in Far From Home, dass Far From Home beginnt mit I Will Always Love You von Whitney Houston.
Oh Gott.
Während man eine Slideshow von Tony und Natasha und Vision sieht, das heißt, man nimmt es selber nicht ernst, der Film, und dann dieser Blip zu einem Gag wurde, so wie eine Basketballmannschaft ist weg, ist wieder da und dann kriegen die einen Ball am Kopf. Ich so, okay, wenn ihr jetzt selber das schon nicht mehr ernst nehmt, wieso sollte ich das ernst nehmen?
Das ist die Idee, das Blip zu nennen.
Genau.
Also stell dir vor, man würde den 11. September so nennen.
Ja,
also ihr macht ja auch die Erzählung. Ich persönlich halte ja das schon für blödsinnig. Also ich mag Endgame, aber die Prämisse, dass die ganze Welt für immer im Arsch ist, weil das jetzt die Hälfte der Bewohner ist von vorher. Das heißt, wir sind eigentlich, was die Population angeht, nur 40 Jahre in die Vergangenheit gereist. So viele Menschen haben 1970 gelebt. Und bei denen hat sich der Müll nicht gehäuft, nicht getürmt in den Straßen. Im Gegenteil, da war es wahrscheinlich sauberer als heute teilweise. So, also das ist halt Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Ich kann an der Prämisse, weißt du, wenn der Bösewicht davon lebt, dass er schlecht in Mathe ist, weil er nicht weiß, was exponentielles Wachstum ist. Da habe ich schon Probleme damit. Dass mir das Endgame auch noch zeigt,
dass er schlecht ist. Terrorist. Er ist halt ein Ökoterrorist.
Okay, dieses Fass werde ich jetzt überhaupt nicht aufmachen. lass uns anders schließen. Und zwar, was wir eigentlich mit diesem Rant darüber sagen wollen, ist ja nochmal, was für eine fantastische Fortsetzung Across the Spider-Verse.
Ja.
Weil er davor nichts schlechter macht und dir was erfrischend anderes erzählt und was erfrischend anderes vorbereitet.
Ja.
Und das ist geil an diesem Film. Das ist toll und wir müssen zum Glück nicht super lange warten, bis es weitergeht, weil es ist in einem Jahr, weniger als in einem Jahr, am 28. März 2024.
Ja, darauf bin ich. Ich bin glücklich, dass ich jetzt nicht so lange warten muss.
Ist das so ein Most Wanted Film, ne?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich jetzt nicht lange warten muss. Es wäre so ärgerlich, wenn es jetzt heißen würde, alle zwei Jahre. Gut, ich würde ihnen die Zeit geben, wenn es so lange dauert, halt das wieder so toll zu animieren.
Ja.
Verstehe ich's. Aber es ist halt geil, dass das schon in der Pipeline ist.
Ja.
Also es ist wirklich super. Ich als Hardcore-Spidey-Fan, aber auch ein Spidey-Fan, der sich nicht von Gimmicks bestrahlen lässt. Deswegen, ich habe mich ja von dem Tom Holland-Film überhaupt nicht abgeholt gefühlt, außer von No Way Home. Und auch tatsächlich, weil No Way Home der erste Film ist, wo Tom Holland sich anfühlt wie Spider-Man. Es geht gar nicht um diese ganzen Cameos, sondern um das, was sie mit ihm machen und seiner Reise. Ich habe mich so glücklich gefühlt bei diesem Film. Und allein diese kleinen Szenen, wenn Gwen und Miles durch die Gegend schwingen und wieder so die Kamera haben am Hinterkopf. Oder, also es ist toll. In einem Spidey-Film muss ich mich so fühlen, als wenn ich mit Spidey schwinge. Und das hat der Film. Und das hat der Film mehrfach.
Und das hat er vor allem, wie soll ich sagen, Es macht dich auch nicht müde.
Ende. Es ist zu immersiv dafür.
Ja, aber du hast 3 Millionen Spider-Man. Und das könnte eigentlich zu viel sein. Ich finde, im Trailer zum Beispiel zu dem Film wirkt es schon zu viel.
Ja, die Szene, wo er in diese Halle geht. Ja. Aber deswegen ist es wirklich nur eine kleine Szene, weil die Kamera weiß, an wem sie hängen muss und wo der POV ist.
Genau, im Film ist es selber, es ist ein well-earned Höhepunkt.
Es ist halt ein trotzdem POV-Film. Es ist halt ganz klar Point of View und das ist super. Und wenn es den Switch gibt, dann geht's halt zu Gwen rüber. Aber das ist cool. Das ist super.
Es fühlt sich sehr verdient an, einfach alles, was am Ende passiert. Es ist, obwohl der Trailer echt viel davon gespoilert hat, andererseits, es ist alles, was du von 3 Millionen wirklich aus 3 Millionen Kilometer Entfernung kommen siehst, ist für mich kein Spoiler. So, oh, ihr habt auch eine Rick, wie heißt das in Rick and Morty? Eine Citadel of Ricks? Ihr habt das auch? Worauf könnte das wohl hinauslaufen? So, ich finde es eigentlich ganz froh, dass die Trailers geschafft haben, uns viel davon zu zeigen, uns neugierig darauf zu machen, ohne uns wirklich zu spoilern.
Ja, das Spannendste, was der Trailer gemacht hat, was ich nicht hab kommen sehen, das ist der Twist, den ich nicht hab kommen sehen. Wenn du den Trailer siehst, du siehst ja The Spot.
Ja.
Und das war das Einzige, wo ich Bedenken hatte beim Film. Weil wenn ich zurückdenke an Into the Spider-Verse, wie ernst der Film Kingpin nimmt. Ja? Und seine Motivation war ja mega ernst im ersten Film. Haben wir The Spot und wir haben eine Comedy-Nummer mit ihm da in diesem kleinen Supermarkt. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Film mir, was das angeht, den Boden unter den Füßen wegzieht und The Spot von so einem, erneut, er wehrt sich gegen die Konvention, von so einem Schurken für die Woche, Schurke der Episode, so einen kleinen Lachnummer, zu so einer Bedrohung zu machen. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie aus The Spot noch so viel rausholen.
Weil zum Ende. Der Metakommentar zu einem Antagonistenbild ist, in einem Film, der ein Meta-Kommentar auf alte Spider-Man-Filme ist.
Ja, und das habe ich halt nicht, also das mit The Spot habe ich nicht kommen sehen, dass das so krass eskaliert. Hast du das kommen sehen? Das war die Überraschung für mich.
Nö, 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 natürlich nicht. Also
das ist die Überraschung für mich.
Die platzieren relativ früh, dass es so ist.
Yeah.
Das natürlich schon, aber ich habe es ja nicht kommen sehen, dass es dann wirklich so eine Bedeutung hat. Wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, weil wir jetzt so viel drüber geredet haben, dadurch, dass ja das Hauptthema von Spider-Man 2 eben dieses Leben mit Spider-Man zu sein ist, und der Film hat das auch, ohne es aber tot zu reiten, ohne es zu wiederholen, und trotzdem noch so viel mehr zu erzählen hat. Ich müsste als Spider-Man 2 nochmal gucken, aber wenn es wirklich um Bedeutung geht, was Spider-Man für mich bedeutet, für die Fans bedeutet, für Spider-Man selbst bedeutet, was er für die Popkultur bedeutet, wenn es wirklich um Bedeutung geht der Filme, glaube ich, jetzt schon sagen zu können, dass Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse, gerade wegen auch Across the Spider-Verse, die bedeutsamsten Spider-Man-Filme sind überhaupt. Da schüttelst du ein bisschen im Kopf, aber ich meine, es kommt jetzt auf die Perspektive an.
Ja, klar, klar.
Wenn du jetzt sagst, was bedeuten diese Spider-Man-Filme für die Filmwelt, da sind wir wieder bei Sam Raimi.
Na klar, na klar. Na,
aber wenn du, aber wenn es wirklich um die Auseinandersetzung mit der Figur Spider-Man ist, das, was Spider-Man 2 erzählt hat, erzählt dieser Film ja auch, ohne es nachzukauen.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich finde halt, Spider-Man 2, es ist so ein krasser Staple. Also es ist so.
Ja, aber da reden wir nur so davon, wie geil der Film ist. Ich rede jetzt nur von
Bedeutung. Nein, er ist einfach so, er ist so krass persönlich, weil ich finde halt, die starken Momente in Across the Spider-Verse sind halt auch diese kleinen Team-Momente.
Ja, eben.
Wie Miles mit seiner Mom.
Ja.
Aber davon hätte ich gerne noch mehr.
Ja.
Muss ich sagen, wenn mir eine Sache fehlt an Across the Spider-Verse, ist es noch ein bisschen dieses Persönlichere. Weil sobald er loslegt, das meine ich ja, sobald er aufdreht, hört er nicht mehr auf. Mhm. Was cool ist, aber ich mag halt auch diese intimen Momente. Und wenn du Spider-Man 2 guckst, er kehrt immer wieder dahin zurück, immer wieder. Und er erdet die ganze Nummer immer so krass, weißt du? Das heißt, ja, wir haben zwar diese Zugsequenz mit Doc Ock, die super ist, aber wir haben kurz darauf auch die Szene, kurz davor die Szene, wo die Party ist, wo er erst einen Korb von MJ kriegt, sie verlobt ist, dann Harry kommt, ihm eine klatscht und sagt, du machst Fotos von Spidey. Mhm. Und dann funktioniert nicht mal sein Webbing.
Ja, das stimmt.
Es ist so aus dem Leben gegriffen, wenn einfach mal alles scheiße läuft.
Ja, das
weißt du, was läuft? Und es ist, dieser Film ist zu persönlich und ich liebe den.
Ja, das stimmt. Also, das hat er dem auf jeden Fall noch voraus. Ich stand jetzt, ohne nochmal alles gerewatcht zu haben, würde ich sagen, dass Spider-Man 2 der immer noch beste Spider-Man-Film überhaupt ist.
Ja.
Aber wie gesagt, die anderen zwei kratzen so sehr an dem Thron, dass ich meine Einstellung zu Spider-Man gerade aktiv überdenke. Und ich meine, was diskutieren wir hier? Wir diskutieren gerade nicht mal nur über die vier besten Spider-Man-Filme, was schon übertrieben viel klingt, auch angesichts der Tatsache, wie viel Spider-Man-Inkarnationen es gibt. Wir diskutieren nicht darüber, ob es zu den vier besten Spider-Man-Verfilmungen gehört, sondern wir diskutieren eigentlich sogar darüber, wo es seinen Platz in der Geschichte der Comic-Verfilmungen findet, weil der ist ganz weit oben.
Und das ist halt das Ding. Weißt du, jahrelang war ich der Mecker-Fritze auf YouTube, der gesagt hat, Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home, das ist für mich nicht Spidey, okay?
Mhm.
Und ich bin so froh, dass Leute Into the Spider-Verse so feiern und dass Leute Across the Spider-Verse so feiern und dass es immer noch Leute gibt, die Spider-Man 2 von Raimi feiern und so weiter, weil das ist für mich halt so Goldstandard.
Mhm.
Hier hat man es verstanden, weißt du, worum es in diesen Spidey-Stories geht, weißt du? Und das ist bei mir auch so, wenn ich sowas wie Batman Begins schaue, weißt du, oder The Dark Knight oder The Batman, das ist fängt krass ein, den Bruce Wayne-Struggle. Weil, und so sehr ich Ben Affleck liebe als Batman, ich liebe ihn, wenn er einfach nur rumrast und alles niedermäht mit Maschinengewehr, ja.
Das soll ja ein gewisser Film in den nächsten zwei Wochen ändern.
Ja, genau.
Der, also auch da, alle, die ihn bisher gesehen haben, unglaublich begeistert.
Ich werde ihn ja sogar zeigen.
Du hast ihn aber auch noch nicht im Vorfeld gesehen und darfst noch nichts dazu sagen oder so ein Quatsch, sondern du hast ihn auch noch nicht gesehen.
Ich habe ihn nächste noch Woche nicht gesehen. Und mit bist dir. Du dabei?
Ja, na klar, hab mich angemeldet.
Dann sehe ich dich ja.
Also wir sehen uns und vielleicht ihr auch bei der Fan-Preview von The Flash am Dienstag in München im Cinemax. Oder im Cinemax, ne? Ja.
Oh Gott, ich muss aber nachgucken, wo ich hin muss.
Das, ja. Das ist im Cinemax. Da sehen wir uns, da sehen wir euch vielleicht.
Und dann essen wir noch was.
Und bestimmt essen wir noch was. Und, also nicht mit euch, sondern wir zwei, seien ihr seid gute Stalker und wisst dann, wo wir hingehen. Ich habe da schon ein paar Läden im Auge. Und wenn ihr dann hören wollt, was wir über The Flash denken, vielleicht auch im Vergleich zu Across the Spider-Verse, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Vergesst uns nicht zu bewerten. Yves, meine Frage an der Stelle muss aber auch sein, was wollen wir denn diesmal in die Umfrage auf Spotify packen zu diesem Film? Ich weiß es, warte mal, doch. Was ist der beste Spider-Man-Film?
Ja, wollte ich gerade sagen, was ist der beste Spider-Man-Film?
Ja, machen wir einfach so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man so viele Antwortmöglichkeiten unterbringen kann. Ah, Mist, ich bin hier ausgelockt gerade. Nee, ich kann es gerade nicht sagen. Ich werde versuchen, so viele wie möglich unterzubringen.
Ja.
Und wenn es gar nicht anders geht, mache ich es auf die Filmtrilogien oder lasse einfach ein paar weg, von denen ich weiß, dass die da drin nichts verloren haben. Wie Far From Home, wie Homecoming, wie,
wie Spider-Man 3.
Eve? Du bist ja der Verfechter, ich weiß.
Nee, ich liebe Spider-Man 3. Ich finde ihn ganz toll, aber er ist definitiv nicht ansatzweise in der Auswahl der beste Spider-Man-Film zu sein.
Also lass es mich anders ausdrücken. Ich mach's ganz objektiv. Wenn ich nicht alle Antwortmöglichkeiten unterbringen kann, nehme ich die, die die höchste Wertung auf IMDb haben. Das ist ganz objektiv.
Spider-Man 2, No Way Home wahrscheinlich.
Ja.
Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse wahrscheinlich.
Oh, das ist eine gute Frage, weil No Way Home ist ja der, ich glaube sogar beliebteste, also abgesehen von Guardians of the Galaxy Volume 3, der bestbewertete, bei Fans, bestbewertete Marvel Cinematic Universe Film neben Endgame.
Mhm.
Bei Letterboxd sogar höher als Endgame.
Mhm.
So, lass mich, wenn wir das jetzt mal ganz kurz im Hinterkopf haben, frage ich dich jetzt als den großen Spider-Man-Fan, was ist der bessere Film? No Way Home oder Across the Spider-Verse?
Ganz klar Across.
Ich auch.
Also ohne Frage.
Sag ich auch, wobei ich bei No Way Home immer noch so ein Tränchen im Auge hatte, was ich dem Film hoch anrechne, aber Across the Spider-Verse, ich habe da nicht geheult, aber ich bin emotional zu 3 Millionen % involviert.
Ich mag No Way Home sehr gerne, also wirklich. Aber Across the Spider-Verse ist für mich wirklich next level so. Also,
da bin ich, das haben wir auch schon geklärt in unserer Podcast-Folge dazu und ich bin gespannt, was ihr dann in der Abstimmung dazu sagt, hier auf Spotify. Wenn ihr alles andere, was wir zu diesen Themen zu sagen haben, nicht verpassen wollt, abonniert uns. Bewertet uns gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst die Bewertung gerne sein. Und wir sehen uns und hören uns demnächst. Und gibt es ein Schlusswort dafür, wenn etwas mittendrin aufhört und irgendwo fortgesetzt wird, Yves?
To be continued.